Bei Mechanic war es so, die ganze VFX-Abteilung, die haben in Bulgarien gearbeitet, die haben dann meine Anmerkung bekommen und die sind im Schredder gelandet. Dann sind die Leute aus Frust Freitag zur Arbeit gegangen und Montag ist von denen 20 Leute nicht mehr ins Büro gekommen.
Heute gibt's kein Heidi Ho, weil das passt einfach nicht. Ich finde, das passt nicht. Sandro, du bist heute bei mir. Wir nehmen ungewöhnlich spät heute auf. Das ist kurz nach 11, ne?
Oder ungewöhnlich früh für Steven?
Nee. Das ist für Steven, der ist schon in Lummerland. Der dreht sich die ganze Zeit nur um von links nach rechts. Und
obwohl, vielleicht ist er noch auf und feiert rein, weil wir nehmen hier an einem Dienstagabend auf und unser lieber Steven hat am Mittwoch Geburtstag.
Also wenn ihr das hört, wird er Geburtstag gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr ihm natürlich auch nachträglich noch gratulieren, wenn ihr das möchtet. Da wird er sich bestimmt drüber freuen. Ich werde ihn bei nächster Gelegenheit mal fragen, ob der Bauch, Rücken oder Seitenschläfer ist.
Das interessiert mich auch sehr.
Ja.
Wenn wir einmal darüber reden, wir haben hier eine Mission zu erfüllen. Ja?
Ja.
Die Reise ins Herz der Finsternis, in die wir uns begeben haben. Und nein, wir haben nicht, weil Berg jetzt ja irgendwann mal vor mittlerweile schon, ich glaube, ist es über ein Jahr her, endlich Apocalypse Now nachgeholt hat. Mhm. Nicht einen Rewatch gewagt oder einen Final Cut oder einen Fan Cut oder was auch immer es für Cuts von diesem Film gibt. Nein, wir haben uns eine deutsche Version zu Gemüte geführt, denn wir hatten ein unglaubliches Privileg. Wir durften nämlich den ersten deutschen Amazon Prime MGM-Film sehen, der ins Kino kommt, Der Tiger.
Ja, Regie Dennis Gansel werdet ihr kennen, wenn ihr zum Beispiel so wie Berg großer Fan von Mädchen seid oder aber Die Welle gesehen habt und Entschuldigung.
Ich wusste.
Wir sind die Nacht. Oder wenn ihr im Serienbereich unterwegs seid, hat Dennis Gansel an der Staffel 3 und Staffel 4 von Das Boot massiv mitgemacht, also in Staffel 4 alle Folgen gedreht. Und er ist ein sehr, sehr netter Typ, wie ihr etwas später hören werdet. Denn das hier ist eine kleine Spezialsonderfolge. Wie ein dicker Detektiv mal gesagt hat, ein spezial gelagerter Sonderfall. Denn wir beide, Sandro und ich, reden jetzt einfach mal kurz und knackig über den Tiger, was wir gesehen haben, wie wir ihn fanden. Ohne Spoiler-Part, weil wir nicht finden, dass das nötig ist. Und als Bonus bekommt ihr dann hinten rangeklebt ein wunderschönes Interview, das wir gerade mit Dennis führen durften. Der hat sich also wirklich Zeit genommen für uns kleinen Hansel.
Ja, aber und das Interview war allerdings nicht so klein. Also ihr bekommt hier wirklich die volle Breitseite an Insights zu Der Tiger, an Insights, die mich fast fasziniert und sprachlos gemacht haben zu seiner Zeit auch in Hollywood, denn die gab es auch. Und da werdet ihr ein paar Details bekommen, die meiner Meinung nach, also ja, vielleicht sogar exklusiv gerade im Internet sind. Deswegen freut euch da auf ein paar coole Details. Ja, du musst die Leute anzuckern, Mo.
Achso, ja.
Ja, so läuft das ja. Nee, also wirklich. Also es gibt wirklich einen Deep Dive in sein ganzes filmisches Leben.
Ja. Genau. Also wir haben den Titel gerade aufgezählt, Jim Knopf. Fehlt noch, wenn ihr das alles in einen Topf tut und dann tut ihr noch Napola obendrauf, was ein brillanter Film ist. Und ihr tut noch Das Phantom drauf mit Jürgen Vogel. Das war der erste Film, den ich von Dennis Gansel gesehen habe. Dann merkt ihr schon, der Typ hat eine Bandbreite, die wirklich seinesgleichen sucht. Und in jedem Film, und das konnten wir halt eben auch im Gespräch fühlen, der fühlt die Filme dann, weil er sie zum Großteil auch noch selber schreibt. Und das ist dann so eine Kombi, wissen wir ja selber. Wenn jemand schreibt, was er später verfilmen kann, oder wenn jemand etwas verfilmt, das er schon vor Jahren mal angefangen hat zu schreiben, dann kann das ganz besonders werden. Der Tiger ist gerade in aller Munde, auch Dennis ist in aller Munde. Wir sind nicht die Einzigen, die ihn abgegrapscht haben für einen Podcast. Aber ich glaube, Sandro, mit uns hat er am besten Spaß gehabt. Ne?
Ja,
genau.
Siehst du auch. Hat er ja auch gesagt, aber das war leider das Mikro.
Das war auf Mike, ja. Das,
ja, genau.
Naja. Ganz kurz zum Tiger. Wenn ihr das Glück habt, dann läuft der Tiger im Kino bei euch um die Ecke. Es gibt, der Tiger hat einen Kino-Release bekommen, damit wirklich ein Novum aufgestellt. Schaut einfach mal, ob das bei euch der Fall ist. Dann auf der großen Leinwand, glaube ich, macht das was. Der Film bekommt sonst seinen regulären Streaming-Start bei Amazon im Dezember diesen Jahres. Das heißt, wir sind natürlich etwas voraus, denn die Masse wird wahrscheinlich auf Prime zuschlagen. Aber wir können nicht warten bis dahin. Können wir einfach nicht.
Und deswegen werden wir an der Stelle natürlich auch nicht spoilern. Weil ihr den vielleicht jetzt noch gar nicht sehen könnt und weil uns tatsächlich auch Dennis ausdrücklich drum gebeten hat. Denn, lieber Steven, hergehört, der Film hat einen Twist. Den werden wir jetzt also aber nicht verraten. Es gibt keinen Spoiler-Part, braucht ihr nicht hinspringen. Ich werde einfach mal ganz kurz für euch da draußen sagen, um was es in dem Film geht. Denn es ist ein Kriegsfilm. Ne? Es geht um einen Tigerpanzer, wie der Name schon sagt. Der Film spielt im Jahr 1943 an der Ostfront. Ne, wer sich ein bisschen auskennt, Wehrmacht, Rückzug nach, spielt also quasi nach der Schlacht oder der Niederlage in Stalingrad. Und ja, da lernen wir eine Gruppe von Soldaten kennen. Die Erzählung beginnt mit der Verteidigung einer Brücke. Direkt am Anfang des Films werden wir da reingeworfen. Und wir sehen die deutschen Soldaten auf dem Rückzug. Und da lernen wir eben die Gruppe um Leutnant Philipp Gerkens kennen, der ist der Kommandant des Panzers. Die sichern sozusagen diese Brücke. Und dann kommt es fast zu einem Zwischenfall und die entkommen quasi nur knapp dem Tod. Und dann sehen wir, wie diese Besatzung, diese aus 5 Menschen besteht, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wie wir im Laufe des Films auch erfahren, was die für Hintergründe haben, die fernab des Krieges auch eine Identität als zum Beispiel Winzer hatten oder Lehrer und die diese Personalities dann einfach auch mit einfließen lassen halt in die Gespräche. Wir lernen die halt so nach und nach kennen und die werden sozusagen auf eine geheime Mission geschickt. Ne? Sie sollen weit hinter die Frontlinie vorstoßen, um einen sogenannten Major von Hardenberg, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, die müssen einen Major der deutschen Wehrmacht da rausretten, beziehungsweise verhaften und ja, begeben sich dann sozusagen auf eine, wie sagt man immer so schön, Selbstmordmission über die feindliche Linie hinein, alleine in diesem Panzer und müssen dann von Szenario, auswegslosem Szenario zum nächsten, sich einer Übermacht an Feinden stellen. Und was das mit den Menschen macht, eingeengt eben in diesem Metallgefährt und vollgepumpt mit Panzerschokolade, also mit Amphetamin am Ende des Tages, wie dann langsam der Wahnsinn, die Realität verschwimmt und der Krieg immer mehr auch zu einer Manifestation des Bösen wird, das verhandelt eben der Tiger.
Genau, wir gehen im Interview wirklich, wir springen ein bisschen kreuz und quer, aber es ist halt ein sehr aktives Gespräch, was wir da führen. Wir stellen Fragen zum Film. Das könnt ihr alles gleich nochmal in der langen Form hören. In der Kondensvariante würde ich ganz gerne sagen wollen, ich fand den Film sehr gut. Es ist nicht leicht, Kriegsfilme zu machen. Es ist schon gar nicht leicht, in Deutschland Kriegsfilme zu machen oder Antikriegsfilme zu machen. Der Film hat einen Look, der ist nicht so miefig-piefig, wie man es halt gerne sagen würde. Oh, jetzt kommt wieder ein deutscher Film und oh, jetzt ist es dann auch wieder der Zweite Weltkrieg, weil wenn wir was können, dann ist es das. Das ist irgendwie in diesem Fall nicht so richtig und es wäre auch nicht fair. Was Carlo Jelavic hier kameramäßig rausholt aus diesem Szenario, ist einfach brillant und das braucht sich vor nichts zu verstecken. Sound ist super, die Optik ist super und vor allem, und der Film steht und fällt eben mit 5 Darsteller, mit den 5 Hauptdarstellern. Joran Leicher spielt Michel, Sebastian Uzendowski spielt Keilig, Leonard Kunz spielt Helmut, Laurenz Rupp spielt Christian Weller und David Schütter ist eben Philipp Gerkens, die quasi Hauptperson. Und das spielt er sehr, sehr gut. Alle spielen sehr, sehr gut. Ja. Jeder in seiner Rolle. Und ja, wir wollen auch gar nicht lange rumreden, denn das Interview ist sehr lang, sehr intensiv. Ich fand ihn sehr gut. Ich rate euch, schaut ihn euch an. Ich rate euch auch, hört nicht so viel auf Kritiken, die jetzt das ein oder andere in Frage stellen. Uns ist so aufgefallen, es gibt viele Leute, die kritisieren den Film und es drängt sich die Vermutung auf, sie haben den gar nicht gesehen.
Das ist nämlich relativ leicht festzustellen bei dem Film. Genau, also das ist ein Film, der macht etwas mit dir, auch gegen Ende hin, aber auch schon auf dem Weg dahin, was dich das halt sehr immersiv nachfühlen lässt. Das ist das, was ich dem Film auf jeden Fall zugute halten muss. Es ist irgendwann es gar nicht mehr um das Szenario an sich geht, sondern du bist halt einfach mit den Leuten da drin eingesperrt und das ist ein Psychoterror irgendwie. Und trotzdem hast du halt das Gefühl, irgendwie unter Kameraden zu sein oder unter Freunden oder irgendwie durch, also du fühlst, als hättest du mit denen einfach etwas durchlebt. Und das ist etwas, ne, wie du ja schon gesagt hast, auch gerade, die Bilder sind großartig, der Soundtrack ist toll. Es ist kein deutscher Mief an diesem Film und ich kritisiere das ja oft. Und umso mehr freue ich mich dann aber auch, wenn ich einen deutschen Genrefilm bekomme wie den hier, wo ich sage, ey, da kannst du stolz drauf sein. Das ist richtig gutes Ding. Ich hoffe, dass Dennis Gansel damit einen gewissen Bass erzeugt, dass der bei Prime richtig erfolgreich ist, dass ihr den alle zu Weihnachten mit eurer Familie guckt. Weil der hat's verdient. Und das ist wirklich, wirklich ein guter Film, ein guter Kriegsfilm, der auch sich traut, was anders zu machen, der mutig ist. Gerade auch wegen hier der deutschen Perspektive, finde ich. Und der einfach flawless gespielt und inszeniert ist. Also man kann, klar, das Ende wird nicht jedem schmecken, das sagen wir auch offen. Wir finden das mutig, dass der Film sich das traut. Und deswegen können wir, also ich kann auf jeden Fall nur eine Empfehlung für Der Tiger aussprechen.
Ja, gebt dem Film die Zeit, die er braucht. Er ist 122 Minuten lang. Ihr werdet euch nicht langweilen, ihr werdet auch nicht merken, dass er zwei Stunden läuft. Es sei einfach erwähnt, ein Kriegsfilm ist heute leider aktueller denn je. Ein Kriegsfilm um einen Panzer, eben um den Tiger, der hat eine mystische Position einfach in diesem ganzen Panzerspektrum. Wer sich damit auseinandersetzt, wird zwangsläufig immer wieder darüber stolpern, dass der Panzerkampfwagen 6 Tiger halt wirklich glorifiziert wird. Und während wir jetzt hier im Jahr 2025 einen Film ansehen, in dem es um einen Tiger geht, werden neue Panzer immer noch geplant und gebaut für zukünftige Kriege. Also insofern, ich glaube, man kann sich da nicht rausnehmen. Unsere Empfehlung habt ihr. Mehr wollen wir auch gar nicht erzählen. Wir schicken euch jetzt einfach mal ins Interview mit Dennis Gansel und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Und ganz zum Schluss kommen Sandro und ich dann gleich nochmal wieder und sagen, was wir immer sagen am Ende, denn das gehört sich einfach so. Also, jetzt weiterhören mit Dennis. So, jetzt hier der Abstecher. Dennis Gansel ist zu Besuch und wir freuen uns wie die Schneekönige. Sandro war schon ganz aufgeregt, hat ungefähr 400 Fragen in den Chat geschrieben. Ich aber auch, das ist auch fair, denn wir haben uns super gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Also, hier, ohne further ado, hallo Dennis, schön, dass du bei uns bist.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die nette Einladung, freue mich.
Ja, wir sind dankbar, dass du kommst, dass du dir die Zeit nimmst. Du wirst gerade rumgereicht wie die goldene Trophäe. Das hat ja auch einen guten Grund. Dein aktueller Film, über den wir auch gleich reden wollen, Der Tiger, hat etwas geschafft, das vorher noch keinem Film gelungen ist. Zumindest nicht, wenn er von Amazon kommt. Wir wettern auch immer wieder gerne darüber, dass Amazon manchmal auch einfach irgendwas auf die Plattform kippt, einfach damit da Content ist. Und da kommt dann der Dennis um die Ecke, dreht einen Film und dann denken sich, wie auch immer das passiert ist, das kannst du uns gleich erzählen. Auf jeden Fall denken sich die Leute, nee, den schubsen wir jetzt einfach mal ins Kino. Der erste Film von Amazon/MGM, der tatsächlich einen Kino-Release bekommt. Meistens ist es andersrum, ein Film soll ins Kino kommen und landet dann doch nur auf dem Streamer. Großartig, wie ich finde. Für euch da draußen, wir werden jetzt mit Dennis noch mal ein bisschen ausführlicher reden, aber auch hier werden wir nicht spoilern, denn das wäre fatal. Das machen wir nicht, wir unterhalten uns hier, wir umschiffen die ein oder andere Frage, die gerade Sandro und mir so unterm Pelz brennt. Denn wir wollen unbedingt, dass, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch diesen Film im Kino an. Wenn ihr das nicht könnt, denn das ist ein bisschen tricky, es sind nur bestimmte Kinos, die diesen Film zeigen, das ist wahrscheinlich Teil eines Deals, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Mein letzter Wissensstand ist, dass im Dezember der Film auf Amazon Prime laufen wird, dann ist er frei verfügbar. Das heißt, hört dann kurz vorher nochmal in diesen Podcast rein, freut euch darüber, wie ausführlich wir hier darüber geredet haben, ohne zu spoilern. Und wenn ihr einen anständigen Fernseher habt, so wie ich da unten mit 85 Zoll, dann funktioniert das auch noch. So ist es ja nicht. Dennis, wir sind ungefähr ein Alter. Du bist in Hannover geboren, wenn das richtig ist. Und du hast am 4. Oktober Geburtstag. Du bist auch in Hannover zur Schule gegangen, hast dein Abitur gemacht, hast dann an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert. Und das könnt ihr auch alles nachlesen. Dein erster Film, an den ich mich aktiv erinnere, ist Das Phantom. Ohne zu wissen, wer du bist. Aber ich bin großer Freund von Jürgen Vogel. Ich mag die Art, wie er spielt. Ich mag die Art, wie er ist. Und weiß noch genau, dass ich den gesehen habe. Und der nächste Film, der es dann bei mir natürlich in mein Herz geschafft hat von dir, ist Wir sind die Nacht. Ich weiß nicht genau, als wir uns getroffen haben im Panzermuseum kurz, hatte ich, glaube ich, dir gesagt, dass das ein Film ist, den ich mehrfach gesehen habe und den ich einfach mag für das Genre, das er bedient und dass das sowas gibt. Auch da ist, weiß ich, Sandro auf meiner Seite. Wir sind Riesenfans davon, wenn wir im deutschen Kino dann auch noch einen Genrefilm bekommen, eine Nische bedient wird, das ist schon mutig. Und dein neuestes Werk ist eben Der Tiger. Ein Film, der jetzt schon, ich hatte viel Spaß damit, mir Trailer-Reactions anzusehen, da kommen wir auch später zu, der also jetzt schon für Wirbel sorgt, positiv, zum Teil auch ein bisschen negativ. Ich glaube, das liegt bei einigen aber auch tatsächlich daran, dass sie den Film nicht gesehen haben, denn das würde doch so einiges erklären. Magst du uns ganz kurz einmal sagen, so als einfach als Einstieg, wie bist du zum Filmemachen gekommen? Gab es diesen Trigger-Moment? Gab es dieses, damals habe ich das gesehen, dieser Film? Oder vielleicht bist du auch auf einem Filmset herumspaziert, irgendwie sowas. Wie ist das? Was hat ausgelöst, dass du für dich wusstest, ich gehe diesen Weg?
Also bei mir war es so, ich habe schon als Kind wahnsinnig gern diese Kinderserien gesehen, so diese ZDF-Weihnachtsserien und dachte, das muss so toll sein, da mitzuspielen. Und das war so der erste Begegnung mit dieser ganzen Filmwelt oder Serienwelt. Jack Holborn fällt mir da ein, Patrick Parkin. Mhm. Diese ZDF-Weihnachtsserien. Und dann habe ich gesehen, Zurück in die Zukunft, da war ich 11 und dachte nur, Wahnsinn, was das ist für ein Medium. Das war für mich total die Erweckung. Mhm. Und fing ich so an, selber Theater zu spielen an so einer Boulevardbühne und habe das erste Mal irgendwie mitgekriegt, was ein Regisseur macht. Weil der Chef von dieser Bühne war gleichzeitig Regisseur und hat auch häufig die Hauptrollen gespielt. Wir haben so eine Szene gespielt, das war so ein Boulevardstück, ich war so der freche Sohn und der haut die Finger runter und ich sollte sagen, au. Und er sagte, wie heißt das? Und ich so, danke Papa. So, das haben wir geübt. Und dann sagte er im Auto, nach dem Danke Papa, machst du eine Pause und sprichst nicht sofort weiter. Und ich sage, warum denn? Da wird der Lacher sein. Das war eine leere Probe. Und das habe ich einen Abend vergessen. Und so ging wirklich die nächste Punchline unter im Lacher, weil natürlich, danke Papa, war ein Riesenlacher jeden Abend. Ja. Er hat gesagt, ah, das macht ein Regisseur. Das ist ja interessant.
Okay.
Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann fing ich selber an, so Filme zu machen. VHS damals, ganz viele verschiedene Genres. Dann meine Schwester musste mitspielen, mein bester Kumpel musste mitspielen, alle so, ich habe selber mitgespielt. Also. Und dann haben wir mit diesem Film so ein, zwei Preise gewonnen. Also ich sage ihr, weil da noch zwei andere Leute mit dabei waren. Und dann habe ich mich während des Zivildienstes dann für die Filmhochschule interessiert und habe mich dann beworben. Dann hat es geklappt in München. So, und das war so der, ab da ging alles weiter. Bei München war sehr verschult. Ich war auch erst dann 29. Da gab es keine Frage mehr. Das ging morgens um 8 los. Die haben dann, Technikprofessor hat die Tür abgeschlossen, wenn man 7:55 nicht da war. Also das war ganz schön Drill. Das war für mich ein Schlumpfi, aber ganz gut, weil ich hatte ja auch von nichts eine Ahnung. Mhm. Und jede Semesterferien haben wir auch einen Kurzfilm machen müssen. Also mir hat es gut getan, muss ich sagen. Und dann kam man so ein bisschen so in den Dampf rein.
Ja, ja. Gibt es die Kurzfilme noch? Hast du die gesammelt? Sind das gesammelte Werke? Sind das Sachen, wo du auch ab und zu mal zurückgehst und reminiszierst und sagst, ach, hier hatte ich eine gute Idee?
Also einer ist tatsächlich ziemlich bekannt geworden, der heißt The Wrong Trip. Den findet man auch auf YouTube. Der lief damals auch in über 600 Kinos in Deutschland. Mhm. Und den haben echt viele Leute gesehen. Also ich habe jahrelang immer wieder Leute getroffen, die mich darauf angesprochen haben, dass jetzt Daniel Brühl ist oder auch damals Jürgen Vogel und so. Die hatten den alle gesehen und dachten, oh, wer ist? Das ist ja interessant. Mhm. Also wer Lust hat, schaut den sich mal an. Das sind 6 Minuten, finde ich eine ziemlich gute Wendung. Macht Spaß.
Ich frage nochmal nach, weil ich erinnere mich daran, dass ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, vielleicht auch hier bei Wikipedia oder so, dass die Grundidee von Wir sind die Nacht auch schon etwas war, was du lange mit dir getragen hast. Und das hört man ja immer wieder mal, dass ein Regisseur, wenn er dann in einem gewissen Punkt in seinem Leben ist oder sowas, dass er zurückgeht, guckt, was hatte ich mal für eine Idee, wo wollte ich mal hin oder was habe ich für eine Kurzgeschichte noch irgendwo liegen. Denn was viele dann, was wir jetzt auch nochmal ganz klar sagen sollten, du schreibst auch selber, du bist also nicht nur Filmemacher, sondern du schreibst auch viele Sachen selber. Du hast auch den Tiger geschrieben, Und daher finde ich das immer ganz spannend, ob man halt dann regelmäßig mal zurückgeht und sich fragt, hätte ich hier, könnte ich hier, nehme ich hier nochmal was auf, was von früher ist oder so?
Es ist ganz häufig so. Bei mir ist es leider selten gut gegangen. Ich habe zum Beispiel einen Film gemacht, Die vierte Macht. Und habe damals sozusagen versucht, so die Kerbe die Scharte wie sagt man so schön, diese Kerbe auszufüllen. Ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist das Phantom, den du angesprochen hast. Du kennst, viele kennen den nicht. Und ich wollte unbedingt aus einer ähnlichen Thematik einen Kinofilm machen. Das war dann leider Flop. Und bei Wir sind die Nacht war es leider so, die Grundidee war es, schrieb ich tatsächlich 1996. Und das sollte in Prag spielen und auf Englisch drehen. War eigentlich im Kern eine viel größere Liebesgeschichte. Und als ich endlich wirklich nach 12 Jahren Kampf diesen Film machen konnte, nur weil die Welle so erfolgreich war, gab es schon Twilight.
Oh je.
Ich habe gedacht, als ich ihn in der Vorpremiere gesehen, dachte, Alter, das guckt sich eh kein Mensch an, das ist ja so furchtbar. Dann lag ich wie so häufig natürlich genau richtig. Nein, also war natürlich ein mega Erfolg. Daraufhin wurde ich gezwungen, den Stoff total umzuarbeiten. Und vor allem haben wir dann auch vielleicht eine etwas fatale Entscheidung getroffen, den Film auf Deutsch zu drehen. Mhm. Das heißt, ich sage mal so schön zum Autoren Jan Berger, der hat dann auch das Drehbuch umgeschrieben. Toller Autor, hat wirklich einen super Job gemacht. Aber ich habe gesagt, letztendlich, retrospektiv muss man sagen, das war wie ein Hürdenlauf. Und man schießt sich vorher irgendwie ins Knie. So, ne? Weil dann hat er, also die Trailer-Kommentare damals schon, der hat ja Twilight nachgemacht und dann auf Deutsch, das ist alles scheiße und so. Und das kann man keinem Menschen vermitteln. Was soll ich dazu schreiben unter jedem Kommentar? Ich habe die Idee 7 Jahre gehabt, bevor Twilight überhaupt als Buch herauskam. So. Das ist ja Quatsch, ne? So, ne? Sorry, fürs Ausholen, aber das ist sozusagen die Story dazu.
Nee, aber das ist ja tatsächlich wichtig. Also es gibt ja immer wieder diese Momente, da fragen wir uns ja auch manchmal, sag mal, pennt ihr alle? Da kommt hier der eine Meteoritenfilm und dann kommt der nächste und dann kommt hier ein Taifun und dann ist da ein Taifun und so. Das ist bei uns auch immer so ein Running Gag immer wieder mal. Oder aber wenn man wirklich in einem Film, der dann versucht, so wie du es wahrscheinlich auch gemacht hast, jetzt muss ich hier so ein paar Kernelemente rausnehmen, ich gucke mir das Gerüst an, was kann ich damit noch machen und dann, ob du willst oder nicht, ähnelst du am Ende womöglich doch noch einen ganz anderen Film, den du gar nicht auf dem Zettel hattest und wie du kannst dann nicht mehr gewinnen. Wir waren aber auch weit weg von der deutsche Film kann nichts, den gibt's, die Floskel gibt's schon seit 10, 15 Jahren oder sowas. Ist natürlich Quatsch, wir wissen, dass der was kann. Wir wissen, dass es immer Ups und Downs gibt. Also wir können nicht jeden Film in denselben Topf werfen. Du hast mit Leuten zusammengearbeitet, die selber auch alle eigene größere Filme machen. Zum Beispiel Til Schweiger, hast du ja schon gesagt, Danny Levy und sowas. Und selbst deren das Outcome davon kannst du nicht in einen Topf werfen. Ihr seid halt alle deutsche Filmemacher. Das ist die einzige Komponente, die da zusammenpasst halt. Ne?
Aber das ist tatsächlich auch etwas, was mich dann mal interessiert. Würde, weil du das Wort Genre schon so oft in den Mund genommen hast, Dennis. Also ich meine, ich vertrete ja hier auch den Part von dem ewigen Skeptiker. Ich krieg von Mo nämlich ständig auf die Mütze, dass ich die deutschen Filme nicht gucke. Und dabei gibt es viele, die ich mag, so ist es nicht. Aber ich habe halt genauso diese Vorurteile, die Mo gerade angesprochen hat, halt eben manchmal, weil ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich in unserem Podcast-Kollektiv derjenige, der am meisten Genrefilme schaut. Also sehr viel Horror, sehr viel Sci-Fi und Fantasy und sowas. Das ist halt für viele von uns dann in der Gruppe eher nicht so das. Und wie ist es bei dir? Du hast von Anfang an jetzt gesagt, du hast viel Einflüsse aus Genrefilmen. Also hattest auch Zurück in die Zukunft als Abenteuerfilm /Sci-Fi genannt, Western, was auch immer da alles drinsteckt. In anderen Interviews habe ich auch schon viel Begeisterung für andere Genre-Klassiker gehört, die du schon durchaus mal nennst. Ist es so auch dein hehres Ziel, dann sich auf dem deutschen Kinomarkt mit diesem schwierigen Ansatz durchsetzen zu wollen? Also kämpfst du dafür, auch Genrefilme umzusetzen weiterhin?
Nee. Ich habe es nicht aufgegeben. Ich glaube, dass das so ein Kampf gegen Windmühlen ist, ehrlich gesagt. Im Ausland bestätigen die Regel. UMI, das ist ein Genrefilm, würde ich sagen, der super funktioniert. Ne? Millionen Besucher, toller Film. Aber die Sachen kann man wirklich an den fünf Fingern irgendwie abzählen. Ne? Es ist wahnsinnig schwierig. Im deutschen Kinomarkt funktionieren von deutschen Filmen momentan ja drei Genres. Das ist der Kinderfilm, das ist die Komödie mit einem tragischen Kern, ne? Also mit so einem gesellschaftlichen Thema, was auch immer das ist. bin unzufrieden mit mir selber, ich habe irgendwie dies, ich habe das und sozusagen, aber als Komödie, ja, sind ganz tolle Filme, kein Diss, tolle Filme. Und es gibt den Kinderfilm. That's it. Ausnahme bestätigen Regel. Mehr Genres funktionieren kaum. Ja, und da können wir jetzt gerne die letzten 20 erfolgreichen Filme uns anschauen. Das ist alles so. Und das liegt auch, I don't know. Ja, und du hast, ihr wisst es viel besser noch als ich. In den USA hast du von Sinners läuft, ne? Dann hast du Weapons läuft. Auch eine Komödie läuft. Auch eine Komödie mit einem ernsten Hintergrund läuft. Ne? Also es ist alles. Es ist eine Riesen-Genre und alles läuft. Und das deutsche Publikum geht eben, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, wie gesagt, muss ich noch dazu sagen, das hat, glaube ich, In die Sonne schauen, hat ja auch sozusagen wieder was ganz anderes, hat ja auch wieder 150.000 Zuschauer, toller, so super Erfolg. Deutscher Oscar-Beitrag etc. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Großen und Ganzen sind das die Genres, die funktionieren. Mhm. Und ich glaube, es ist ein Kampf gegen Windmühlen und ich glaube, das Problem ist auch gelöst erstmal, weil es die Streamer gelöst haben.
Ja, darauf wollte ich gerade hinaus, weil dein Kollege Peter Torwart zum Beispiel hat ja jetzt zwei wunderbare Genrefilme rausgebracht, die ich sehr genossen habe. Blood Red Sky und Blood and Gold für die Leute da draußen, die es vielleicht nicht kennen. Die sind aber auch auf Netflix gelandet, eben wie du ja gerade schon gesagt hast. Und deswegen wäre das meine nächste Frage gewesen. Ist denn das, was immer so als der Untergang des Kinos von den Dächern geschrieben wird, vielleicht die Rettung des deutschen Genre-Kinos auch?
Ist es. Peter hätte ich jetzt genannt, genau in der nächsten Sekunde.
Ah, krass.
Ein Freund auch von mir, wir haben zusammen studiert an der Filmhochschule, kennen uns sehr, sehr lange. Und Peter wollte immer das machen und hat eben gesagt, Peter hat sich tatsächlich im Gegensatz zu mir jetzt nicht irgendwann gesagt, wir machen das auf Deutsch, sondern Peter hat gesagt, nee, das ist ein internationaler Flug und das ist Englisch und das funktioniert. Und natürlich wollte er das als englischen, als Kinofilm machen. Und letztendlich hat ihn da Netflix eben gerettet. Und das war ja auch ein gigantischer Erfolg, ja. Und ich glaube, darin liegt das, auch ein Film wie Der Tiger, der wird im Kino jetzt vielleicht okay bis schlecht laufen, aber ich denke schon, dass der auf Prime Video schon ein größerer Erfolg sein kann. Es ist so schön niedrigschwellig, wenn du ein deutscher Kinozuschauer bist und du sagst, ich habe so oft schlechte Erfahrungen gemacht, ich möchte wirklich, dass für mich irgendwie alles stimmt, ich freue mich jetzt auf Der perfekte Urlaub, ne? Der neue Borat Aktekin-Film, das sind die Stars, die ich liebe, ich habe das perfekte Geheimnis genossen. Das stimmt für mich alles. Da gebe ich 15 Euro aus, lade irgendwie noch meine Frau ein, 10 Euro für die Parkgarage, ne? Vielleicht noch Babysitter. Ich weiß, was ich bekomme und werde wahrscheinlich einen wunderbaren Kinoabend haben. So. Gehe ich jetzt in Der Tiger? Ja, keine Ahnung. Und ich habe dasselbe Paket, was ich sozusagen ausgeben muss als Familie. Ja. Mache ich dann vielleicht im Zweifelsfall eher nicht. Oder wenn ich das mache, mache ich es irgendwie für Sinners, wo ich weiß, das sind Stars und da ist Warner Brothers Studio in Hollywood dahinter etc. Aber wenn ich das, wenn nur ein Knopfdruck entfernt ist, so super schön niedrigschwellig, gucke ich da mal rein. Vampire im Flugzeug, why not? Kostet mich gar nichts. Kostet mich Klick, mehr nicht. So. Und wenn ich nach 5 Minuten sage, ist doch gar nicht mal so scheiße, ehrlich gesagt, ist sogar ziemlich gut, gucke ich das weiter und Millionen und Millionen, Millionen Leute weltweit gucken das und so kommen die Erfolge zustande. Und ich glaube, und jetzt höre ich gleich auf zu reden, aber ich glaube, da könnte ein Schuh draus werden, dass wir dadurch, ne, immer wieder Leute sagen, sag mal, weißt du, dass Blood Red Sky ein deutscher Film ist? Dieser Exterritorial hier mit, ne, weißt du doch, ne, es war auch ein deutscher Film und Brick war doch eine tolle Idee und Der Tiger war auch nicht so blöd, ja. Dass da immer wieder Leute sagen, ach, also wenn die uns jetzt so, wenn die so delivered haben, dann gehen wir für den nächsten auch nochmal wieder ins Kino. Das wäre, dass man sie, also das Publikum, so bekommt. Und da muss man auch einfach sagen, das Publikum ist jetzt ja nicht doof. Das Publikum hat einfach zu wenig positive Erfahrungen gemacht mit Genrefilmen. Da müssen wir uns selber an die eigene Nase fassen. Ja. Wenn da zu wenig von diesen Erfahrungen da sind, gibt man das Geld nicht aus. So. Und aber ich glaube, das könnte funktionieren. Und bei den Serien, ja, genau dasselbe. Ne? Mystery in Deutschland, 50.000 Zuschauer. Da können wir wirklich, das können wir gerne durchdeklinieren oder vielleicht mal mehr oder weniger. Aber dann kam Dark.
Ja, ja.
Deutscher geht's nicht, ne? So, also, ja.
Also manchmal gibt's ja diese Peaks, dieses, ne? Wir 23 waren wir Riesenfans von Oderbruch und haben auch mit Adolfo geredet und erstmal Shoutout, super Typ und die Serie, ja, hat sich auch was getraut.
Auch, ne, super, auch die Genrespitze seit Jahren, Hollywood in Deutschland.
Aber hat sich gar nicht als Genre-Serie so zu erkennen gegeben, was natürlich ein schöner Twist dann auch war, so,
Ja. Super gemacht. Aber es ist ja auch schick, die doof zu finden. Das ist ja so. Das ist halt so. Aber weil ich einmal zurückkommen will und weil mein Kollege hier auch diese Frage hier reingeschrieben hat. Ich nenne sie jetzt mal im Eingang. Napola, die Welle, das Boot und der Tiger. Es kommt schon ein Faible durch für Geschichtsstoffe, für auch bekannte Stoffe im Sinne von, also die Welle ist ja ein bekanntes Thema, mehrfach verfilmt worden, schon gibt's als Serie, gibt's als Film. Du warst da nicht ganz unaktiv. Vom Boot, was vielleicht nicht so viele Leute wissen, der Serie Der Boot hast du, ich korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Staffel 1 11 Folgen gemacht oder Staffel 1 und 2?
Staffel 3 und 4.
Alleine das schon. Es gibt von Das Boot, die Serie, 4 Staffeln. Ich habe zu meiner Schande noch keine Folge gesehen. Aber woher kommt dein Faible gerade für diese? Und Napola ist ja auch ein schwieriges Thema, auch wieder nationalpolitisch in der Nazi-Zeit, der Tiger jetzt in der Nazi-Zeit, die Serie Das Boot im Krieg verankert. Woher kommt das?
Also kurz zum Boot noch, wer gar nichts gesehen hat vom Boot, dem sei zu empfehlen, es gibt's auf Netflix jetzt, ist ein bisschen versteckt, aber es gibt auf Netflix. Schaut euch Staffel 3 an, die erste Folge. Ist für mich, hat Regie geführt, mein lieber, sehr geschätzter Kollege Hans Steinbichler, für mich eins der besten Stücken TV, die jemals in Deutschland hergestellt wurden. Fantastisch. Okay. Das ist wirklich super, ja. Weil da wird nämlich die Geschichte erzählt eines britischen Kapitäns, eines Zerstörers. Der hat seinen Sohn verloren durch deutsche U-Boote und ist voller Schmerz auf der Jagd, ne, die ihn sozusagen auch ins Verderben führt nach deutschen U-Booten und gleichzeitig ein deutscher U-Boot-Kapitän, der so eine ganz junge Crew drauf hat, weil die Leute schon Probleme hatten, überhaupt die U-Boote zu bestücken. Und der hat seinen einzigen Sohn verloren durch britische Bomber. Und Die Staffel handelt von der Jagd dieser beiden Männer voneinander. Wirklich toll. Ich durfte auch 6 Folgen inszenieren, aber deshalb, ne, also, ne, für alle, die sagen, dann mache ich einen Bogen drum. Staffel 1 finde ich auch super, Andreas Prochaska, ne, also, jetzt war ich natürlich mal Werbung für Staffel 3. Schaut euch diese Folge an, wenn ihr dann sagt, Ansel, hau ab, machen wir das, aber die Chance müsste die der Serie wirklich geben.
Mach ich. Ich wusste nicht, dass ich die getrennt voneinander sehen kann. Ich war da tatsächlich ignorant. Aber, Sandro, dafür sitzen wir hier, ne?
Ja, kurze, das wollte ich tatsächlich kurz auch noch für mich als Serviceleistung, als auch für die Leute da draußen, die es nicht kennen. Ist das eine zusammenhängende Serie, Geschichte, die aufeinander aufbaut? Oder Locker. Kann man das...
Man kommt wunderbar rein. Wunderbar. Okay. Also man kann selbst die Staffel 4, die ich dann alleine machen durfte, auch kann man mit Anfang an reinkommen. Ich finde, das ist alles so selbsterklärend. Genau, okay. Ja, mit den Stoffen aus dem Dritten Reich. Also bei mir kommt es eben daher, ich habe ja noch meinen Großvater, meine Großmutter erlebt, die in dieser Zeit groß geworden sind. Meine Großmutter war ein bisschen jünger als mein Großvater, die hat aber im Bund deutscher Mädchen und hat uns eben erzählt, wie sie damals eben auch begeistert war von Hitler. Nicht anfänglich, weil sie kam aus so einem SPD-Haushalt und dann eben so kleine Geschichten, die sie mir erzählt hat, ne? Die sie auch nicht der Generation meiner Mutter und meinem Vater erzählt hat, sondern eher uns dann wieder, wo sie sagte, naja, sie kam eben aus einer armen Familie und beim ersten Lagerfeuerabend hat die reiche Elisabeth aus dem anderen Ende der Straße, was schicker war, das erste Mal mit ihr geredet. So Kleinigkeiten habe ich aufgeschnappt, die neben meinem, wollte auch mal Geschichte studieren und habe da auch wirklich viel gelesen, natürlich über den Aufstieg von Adolf Hitler, aber diese kleinen Geschichten haben für mich eher viel erklärt. Mhm. Und dann habe ich eben Geschichten aufgeschnappt, eben, dass der beste Freund meines Großvaters eben auf einer Napola war und ich fand das so faszinierend, dass ich ihn gefragt habe, den habe ich noch kennengelernt und auch viele, viele andere Napola-Schüler. Ja, dann leider immer weniger, die das noch erlebt haben und die noch Zeugnis geben können. Und das fand ich eben wahnsinnig spannend, weil ich mich immer mit der Frage auseinandergesetzt habe, damals schon irgendwie, was wäre wenn und was würde ich machen? Und das war für mich wie eine Erklärung. Ich liebe Filme über Widerständler, glaube aber natürlich, wenn wir wieder eine Autokratie oder noch schlimmer hätten, wären 98% von uns eben nicht im Widerstand, wir würden mitmachen. Und ich will verstehen, warum. So. Mhm. Und deshalb kam dann eben der nächste Schritt, wo ich gesagt habe, alles schön und gut, die Nazi-Zeit, aber was ist denn mit mir und meiner Generation? Wäre eine Autokratie heute noch möglich? Vielleicht eine Diktatur? Da kam dann eben sozusagen die Welle raus. Drehbuch übrigens, also ich durfte auch mitschreiben, aber den größeren Anteil hat Peter Thorwart, da schließt sich der Kreis wieder, hat mitgeschrieben. Und Peter hat das Thema am Anfang gar nicht so interessiert, weil er da irgendwie sagte, ach, das interessiert mich nicht so sehr. Aber er hat einfach unglaublich guten Blick und Gespür für Dialoge und hat einfach überlegt, wie wärst du an meiner Schule gewesen in Unna? Und hat das eben, ne? Und aus diesem Bauch heraus kommen eben diese unglaublich tollen Charaktere immer. Und das hat mich dann eben beschäftigt. Und dann kam eben, dann schließt sich der Kreis wieder, dass ich eben beim Tiger auch über meinen Großvater jemanden kennengelernt habe, der Tiger-Kommandant war damals. Und die haben am Anfang uns Kinder mit diesen typischen Wehrmachtsgeschichten unterhalten. Naja, da waren wir damals und ich habe noch Rommel die Hand geschüttelt und wir konnten Spiegeleier braten auf dem Dach des Panzers in Nordafrika und so. Das waren so der typische Wehrmachtstiniff, die Lanzer-Geschichten, die, glaube ich, viele noch kennen. Und es gab aber diesen einen Abend, da haben die sich derartig betrunken, diese alten Männer, dass da irgendwie die Stimmung total gekippt ist. Da waren diese ganzen Männer, die vorher so, ne, die hatten dann nur noch irgendwie eine Hand und gesagt, ja, wenn ich irgendwann nach Russland komme, da grabe ich meine Hand wieder aus und hier dieser Finger, der liegt noch bei Tscharkow und so. Diese Geschichten wandelten sich von diesem Tinnef in was wirklich damals in Tscharkow passiert ist. Also was sie selber, die Todesangst, die sie erlebt haben, aber auch was sie selber den Rotarmisten angetan haben und auch der Zivilbevölkerung. Dann kamen die Geschichten raus, da sind sie extra nochmal über die Schützengräben drüber, mit ihrem Tiger haben sich nochmal eingedreht, dass die Leute zerquetscht waren und die Schreie haben sie gehört, ne, obwohl sie dachten, sie kriegen das im Tiger nicht mit und all diese Sachen. Es war so düster, diese Nacht, war glaube ich 12, habe ich nie vergessen. Und danach war auch Schluss, die haben nie wieder darüber geredet. Am nächsten Tag wieder, ne, Kaffee und das war, ne, gestern hast nichts gehört. Und da dachte ich, okay, als hätte sich so eine Tür geöffnet, nur für mich. Mein Vater hat es meinem Großvater nicht erzählt. Mein Vater hat gesagt, mein Großvater, das ist noch so ein alter Rechter, ne, knapp am Nazi vorbeigeschrammt. Die haben nicht miteinander geredet. Die haben die Geschichten erzählt. Und ich habe irgendwann das gedacht, das muss irgendwie ein Film werden. Und der Tiger ist diese albtraumhafte Kaleidoskop an Geschichten ganz, ganz viel war, wo ich gesagt habe, das muss ich irgendwie erzählen. Und ich glaube, eine neue Generation kann es nicht mehr erzählen, weil für die ist der Zweite Weltkrieg wie für mich der Erste Weltkrieg. Muss man sich wie Edward Berger dann raufschaffen, dass man dann sowas erzählen kann wie, aber es ist eben dann Geschichte. Und ich dachte, okay, warum soll ich das nicht erzählen? Und deshalb ist es, glaube ich, bei mir so ein Thema und ich möchte darüber auch noch weitermachen, nicht ausschließlich, aber ich habe das Gefühl, ich kann da irgendwie was beitragen zu.
Mhm. Sandro und ich haben ja den Film gesehen und wir werden gleich, wenn du weg bist, ausführlich darüber reden, beziehungsweise wenn die Kollegen, die Menschen draußen das jetzt hören, haben wir schon drüber geredet, dann wissen sie schon, wie wir den finden. Nee, wir finden den gut. Also das ist jetzt hier auch kein Honig ums Maul schmieren oder Schokolade auf den Tisch stellen, Panzerschokolade womöglich noch, sondern nee, also tatsächlich hast du mit diesem Tigerfilm ja, du piekst ja gerade in einen Kern. Also es gibt jetzt die Leute da draußen, die sagen, naja, es war ja klar, dass es jetzt weitergeht, weil eben Edward Berger mit Im Westen nichts Neues, weil das so erfolgreich war, weil das so laut war, weil das auf einmal sind alle wieder wach geworden, schüttel, schüttel. Und ich hatte gestern viel Spaß damit, Reaktionen auf YouTube anzusehen von Leuten, die den Trailer auseinandernehmen, ohne dass sie den Film gesehen haben und natürlich versuchen, die historischen Elemente, die in einem Amazon-Trailer verpackt werden von deinem Film, was am Ende immer noch ein Produkt ist, das ja verkauft werden muss und sich darüber dann gerade, also ich habe natürlich nur die mir angesehen, die sich darüber boshaft auslassen. Also da ist, du wirst es wissen, es geht um die Mütze, es geht um die Klamotten an sich, es geht um den Auftrag. Hast du dir das angesehen? Kriegst du das mit? Findest du das wie ich, wo ich den Film jetzt gesehen habe, eher zum Schmunzeln und denkst dir, na warte ab, Freund? Oder ärgert dich das, wenn da tatsächlich jemand historisch so weit reinpiekt und dann vielleicht irgendwas feststellt, beziehungsweise dass die Leute sich eher auf diese Elemente stürzen, als auf das Ereignis, was dieser Film darstellt?
Nee, mich ärgert das nicht. Ich glaube, finde es eine ganz normale Reaktion. Und mich hat eher gewundert, wie viele Leute sich da so gut auskennen. Und ich finde es eher spannend, dass das für Diskussionen sorgt. Ich weiß ja genau, was wir gemacht haben. Also ganz kurz noch da, auch da wieder, man kann es den Leuten natürlich nicht übel nehmen. Man denkt immer, weil man, wenn man jetzt nicht richtig in der Thematik drin ist und in der Filmbranche arbeitet, denkt man natürlich, man kann ganz schnell so einen Film machen. Das wäre selbst. An dem Tag nach den Oscars hätte man da den Film gegreenlightet. Das hätten wir bis heute nicht hingekriegt, den fertigzustellen. Das ist einfach so. Die Idee für den Panzerfilm entstand 2003, noch vor Napola. Mal ganz kurz so. Und sozusagen angefangen zu schreiben habe ich dann irgendwie 2012 und dann ging es weiter 2017. Und gegreenlightet war ja auch, bevor im Westen nichts Neues rauskam. Mhm. Also sollen die Leute denken, ne, aber das für den, für die es interessiert, das nur so als Side-Note, ja. Es wäre aber auch nicht schlimm, wenn es andersrum wäre. Das wäre eher toll, weil das im Westen nichts Neues ist ein ganz toller Film und einer der größten Erfolge für Deutschland wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren Filmgeschichte. Wenn jetzt mehr solche Filme kommen, dann sage ich, bring it on, ist doch toll, ja. Also. Yeah. So, und zu der historischen Akkuratesse, ich find's gut, wenn man da hinschaut. Natürlich ist es so, dass sich ja alles aufklärt im Film, aber dass die Leute so hinschauen, ist toll. Was mich nur manchmal ärgert, ist zum Beispiel dann die Diskussion, also die Diskussionskultur, weil oft haben die Leute halt bei bestimmten Dingen nicht recht. Kurz zur Panzermütze, ne? Das hat das Panzermuseum, die unsere Berater waren, ja auch aufgeklärt. Da ist alles in Ordnung. Die Leute haben dieses Metallding rausgenommen und die wurde ganz häufig so getragen. Was sind viele Hobbyhistoriker, ziehen sie zu Rat? Sie ziehen dann Sachen, so Wehrmachtspropagandafotos. Guck mal, da wird doch die Mütze so getragen. Nein. Wir haben sich hingestellt für Goebbels Wochenschau und haben die Mütze so getragen. Im Feld, und da haben wir hunderte von Fotos für, weil wir recherchiert haben, Imperial War Museum, im Panzermuseum, wir hatten die Berater von Fury da, ne? Also David Willey. Also da ist wirklich das Deutsche Institut, das Institut für Zeitgeschichte in Berlin und München, wirklich, also da ist enormster Aufwand. Hunderte von Fotos haben wir, wo diese Mütze so getragen wird.
Ja. Ja.
Also die Kostümbildnerin. Aber unsere Kostümbildnerin, eine ganz tolle Frau, die Anke Winkler, hat gesagt, ich möchte bitte nicht in diese Diskussion rein, weil das ist mir, sie hat da richtig Angst, weil das so hart geführt wird. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ne? Und teilweise hat dann eben auch das Panzermuseum darauf geantwortet und hat gesagt, pass auf, wir klären das mal mit der Mütze auf, da gibt es irgendwie einen halbstündigen Beitrag und die Leute schreiben das immer.
Ja, ja.
Ne? Man sagt, und er hat das noch besser natürlich belegt, weil er studierter Historiker ist. Also das ist schon manchmal so ein bisschen strange, aber anyway, also ich doch ich freue mich, wenn die Leute sich überhaupt damit auseinandersetzen, weil es ist ein Film, den ich natürlich gemacht habe, dass die Leute ihn anschauen, ne? So.
Ja, ja. Aber würdest du sagen, dass dieses historisch Akkurate ist schon so ein, so, also ein gutes Hollywood-Beispiel ist ja der von uns heißgeliebte Robert Eggers, ne, der ja wirklich alles ausstaffiert, so als wäre es aus der Zeit gefallen. Ist das bei dir auch so ein Fable, dass du wirklich dann auch darauf achtest, dass es die richtigen, dass du einfach auf diese Umgebung achtest, auf Details achtest, macht sich, inwiefern ist das für dich auch eine Zielsetzung, die Authentizität?
Absolut. Also das ist, ich würde behaupten, dass wir beim Tiger wirklich wahnsinnig viel richtig gemacht haben. Wir haben auch jeden Tag einen Panzer. Also ich sitze vom Monitor hier und hier sitzt mein Panzerberater, Henning Peters. Ja.
Okay.
Also das, ne, und sagt, so geht das nicht und das. Ne, also wirklich, der ist selber Panzer gefahren und hat sich da eingefuchst, kennt sich gut aus. Der Wolfgang Schneider, der Tiger-Experte wahrscheinlich weltweit, ja, wer sich. Es klingt jetzt ein bisschen als erzählt der Nerd hier, aber man liest sich natürlich extrem ein. Wolfgang Schneider, wahrscheinlich der weltweit führende Tiger-Experte war, hat uns beraten etc. Die Jungs, die Schauspieler unterrichtet auch und so, ne? Und wenn da mal diese Munition sozusagen auf den Boden prasselt, was im Gefecht vorkam und viele sagen, das würde nie vorkommen, da würde man ausrutschen. Doch, es kam im Gefecht vor und die haben wir auch 50 Bilder, ne? Alles gut. Haben wir zum Beispiel diesen Sack dorthin gelegt, weil der Sack hätte runterfallen können, weil er vollgelaufen ist und dann ist es da. Also wenn man genau hinschaut, gibt es auch in so einem Bild dann eben immer so eine Erklärung. Also nee.
Ja, aber gerade diese Szene, von der du da sprichst, die hat an der Stelle eine Aussage. Es passiert etwas und du musst das irgendwie übertragen. Und deswegen sehen wir eben Munition, die auf dem Panzerboden liegen. Also ich wollte das auch nur kurz erzählt haben. Ich hatte natürlich dann aus persönlichem Ansporn auch ein bisschen mehr Spaß vielleicht als jemand anders das haben wird, weil ich die Gang vom Panzermuseum, ne, erfahrungsgemäß sehr gut kenne. Und wenn ihr Bock habt, schaut euch die Trailer-Reaktion an vom Deutschen Panzermuseum mit sage und schreibe 368.000 Klicks. Am Ende wollen wir uns auch 2 Stunden lang von dir eben einfangen lassen. Was willst du uns da erzählen? Was, und das ist doch viel wichtiger, die Frage, finde ich, was willst du mir denn erzählen mit der Tiger, was ich nicht schon zigmal gesehen habe? Und schaffst du das, ja? Hast du mich nach 10 Minuten? In deinem Fall sogar direkt, denn der Film gibt dir überhaupt gar keinen Warm-up. Der Film fängt an im Gefecht. Es brennt, es glüht, es knallt, es pengt und es werden sofort Entscheidungen getroffen von Leuten, die wir noch überhaupt nicht kennen. Also das heißt, wir haben noch gar keinen Punkt der Harmonie gefunden. Wir kennen die alle nicht. Wir sehen die sofort im Entscheidungsmodus. Ich weiß, wie eng ein Panzer ist. Und ich finde es wahnsinnig, was ihr da rausgeholt habt aus diesem Setting. Also euer Kameramann ist ja auch wieder...
Carlo Jelavich, finde ich auch super, super Typ.
Und das ist doch am Ende so, es wäre schade, wenn die Leute jetzt sagen, nee, das ist A, ein deutscher Film und B, geht es dann auch noch um den Zweiten Weltkrieg. Denn wenn wir Deutschen was können, dann ist es über den Zweiten Weltkrieg reden. Aus meiner Warte kann ich sagen, also ich hatte viel Spaß mit dem Film. Er hat viel, viel getan, was ich nicht erwartet habe. Tolles Setting, David Schütter, brillant. Ich mag auch Sebastian Ozendowski in seiner Rolle, gerade weil sie so ein bisschen ambivalent ist, weil er so gerade bestimmt in seiner Monologszene, wenn ich das jetzt mal so nennen darf oder sowas, einfach in so kurzer Zeit so schlaue Sachen sagt, die dir dann, wenn du das sacken lassen kannst, einfach nochmal die Unterschiede dieser fünf Leute so ganz klar auf den Tisch packt. Und das finde ich einfach großartig. Es gab Kritiken, da würde ich jetzt gerne nochmal fragen wollen, wie du dazu stehst, die dem Film vorwerfen, wir nehmen zu wenig die Haltung der Opfer ein. Also wir sehen diese Panzertruppe. In meinen Augen hat sie einen Auftrag und wir verfolgen diesen Auftrag und dieser Auftrag und diese Geschichte, die wird sich nachher erfüllen. Es wird ein Kreis, es wird einen Anfang und ein Ende haben mit einem Mittelteil. Und in meiner Meinung nach fehlt, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da was fehlt, sondern es kann so, also für mich war es richtig, das so zu machen, aber es gibt ja da draußen Stimmen, die sagen, nee, das ist zu sehr auf eben diese Crew, zu sehr quasi damit auf den Täter geblickt und zu wenig auf die Opfer.
Ja, genau, ich habe mit dem Journalisten auch geredet, die Taz hat das zum Beispiel geschrieben. Kann ich nicht so nachvollziehen. Mir war ja erstmal wichtig, das Grauen des Krieges darzustellen. Ich kann nicht immer alle Perspektiven einnehmen. Das macht das Boot zum Beispiel auch nicht. Nee. Boot für mich, also nach dem Boot habe ich gedacht, ich möchte nie Krieg erleben, ohne dass ich jetzt eben auf das Schiff, das untergegangen ist, gesprungen bin, ohne dass ich jetzt einen Strang hatte, der auf einem britischen Zerstörer spielte. Ich brauchte das nicht, als ich das Boot gesehen habe. Und ich glaube auch nicht, dass man das braucht, wenn man den Tiger sieht. Ich glaube, die Grausamkeit des Krieges und auch die Grausamkeiten, die die Wehrmacht, und da ist ja die Panzerbesatzung ein Teil davon, im Vernichtungsfeldzug in der Sowjetunion angerichtet hat, ich glaube, das kommt mehr als deutlich rüber. Deshalb würde ich sagen, das muss eine andere Geschichte machen. Ne? Mhm. So. Ja, es ist mir manchmal ein bisschen zu akademisch, ne, so theoretisch. Das ist natürlich auch eine spezielle Sache. Ich verstehe das auch, weil wir aus deutscher Sicht natürlich einfach da sehr, sehr genau hinschauen müssen, welche Perspektiven wir einnehmen und was wir auch erzählen. Aber was bei Napola, 20 Jahre her, also waren teilweise sehr, war das noch viel heftiger. Bei Napola gab es ja super, super schlecht. Also nicht in der New York Times und in der Los Angeles Times, da waren die Kritiken super, ja. Aber die, ja. Ne, wenn man sich die Zeit durchliest, war das, man möchte Dennis Gansel irgendwie nach dem Motto irgendwie ihm noch erzählen, wie man das zu machen hat, weil man Werner Riefenstahl, Bilder und so, denke ich mal, haben die Leute den Film zu Ende geguckt.
Ja.
Gehst doch nicht aus Napola raus und sagst, du willst dich sofort einschreiben bei einer Napola. Also das, den muss ich mir mal sehen. Das wurde auch kein Kultfilm unter Neonazis, um was die Leute sich 2005 so zusammengeschrieben haben. Und ich habe das damals nicht verstanden. Es hat dem Film unglaublich geschadet. Mhm. Unfassbar geschadet. Ja. Und ich war richtig sauer, weil ich das so offensichtlich fand, dass man das so erzählen kann. Ja. Dachte ich, das ist so ein bisschen fast böswillig, wie man das missverstanden will. Oder eine sehr kleinliche Sicht auf das Publikum, ne? Wo man denkt, das Publikum versteht irgendwie gar nichts und das muss irgendwie immer in die Hand genommen werden und so. Ne? Also deshalb bin ich da jetzt etwas gelassener. Aber wie gesagt, auch wieder soll es kein Diss sein. Ich verstehe das aus deutscher Haltung heraus. Man muss da super genau hinschauen. Aber wie gesagt, ich gehe da wieder von mir aus. Ich kann ganz viele Bücher lesen über den Aufstieg des Faschismus und so weiter. Emotional macht das wenig mit mir. Aber wenn ich eine Geschichte, glaube ich, wie der Tiger sehen würde, ich mache die Filme immer so, die ich mir gerne anschauen würde, für mich wäre das ein Film, wo ich rausgehe und sage, krass, wir bewaffnen uns gerade wieder. Wie stehe ich denn? Also bei mir wird das was machen. 100%.
Aber auf diese Note würde ich vielleicht nochmal eingehen, ne? Weil, wie du gerade gesagt hast, Dennis, wie man aus dem Film dann auch rausgeht, mit vielleicht mal mit so einem Mini-Schlenker vorab, weil ich etwas jünger bin. Aufmerksame Zuschauer wissen ja, wie alt du bist, weil du 40, weil du gesagt hast, du hast mit 11 Jahren Zurück in die Zukunft gesehen und der wird 40 Jahre dieses Jahr. Die Welle war damals das Ding. Also wir haben das Buch, also ich gehörte zu der Generation, die das als Schullektüre hatte. Und ich kannte halt einfach nur, dass Schulbücher einfach nicht gelesen wurden von einem Großteil der Klasse. Und das war das erste Buch, was alle verschlungen haben, Leser, Nichtleser und darüber philosophiert haben. Das war Gesprächsstoff. Das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass nicht, weiß nicht, Pokémon oder Frauen oder irgendwas, was keine Ahnung, was in der Zeit dann so stattgefunden hat, Bravo, sondern es war einfach, wir haben uns in dieses Szenario so reingedacht. Also dieses Was wäre, wenn? So, deswegen ist es ganz interessant, wie du das gerade sagst, dieser Gedankengang, wie würde ich in dieser autokratischen Form funktionieren? Welche Rolle würde ich einnehmen? Ich habe dann den Film auch gesehen, fand den großartig, ich habe den sogar nochmal jetzt gerewatcht. Und war einfach nur umgehauen, wie das Pacing dieses Films ist. Der ist sehr früh. Du willst Pause machen, der ist fast durch, weil der einfach nur, der treibt dich einfach nur so dadurch. Also das nochmal als Wertschätzung für die Welle, ist deswegen auch ein besonderer Film für mich immer gewesen, ohne dass ich damals wusste, wer ist der Regisseur jetzt, ne? Aber jetzt wissen wir nochmal viel klarer, auch mit dem Tiger auch im Rücken, was auch so ein bisschen das ist, was du da in diesem Film ja mitgibst. Also gerade bei der Tiger ist für mich so dieses zentrale Motiv der Schuld auch immer klarer jetzt geworden, durch das Gespräch, was wir gerade führen. Und das hat mich auch so fasziniert, als ich den Film gesehen habe. Und ich glaube sogar, diese deutsche Perspektive macht mich als Deutschen sogar noch befangener mit dieser Schuldfrage. Also die stellen wir uns ja eh ständig und kommen davon nicht weg. Und dieser Film schafft es für mich sehr gut, dieses Hinterfragen von Befehlen, wann hat man eigentlich Schuld und wie viel Anteil davon und ab wann ist man überhaupt schuldig. Und diese Auseinandersetzung damit fand ich tatsächlich sehr großartig. Und ich sage jetzt das böse Wort, also wenn das überhaupt ein Wort ist, ziemlich undeutsch sogar, also dieses Storytelling. So, ne, wenn wir jetzt immer, weil ich fand, das ist ein sehr frischer Ansatz, diese Reise ins Herz der Finsternis halt auch, ne, was du ja irgendwie auch so Apocalypse Now-mäßig da machst mit diesen Figuren. Das ist für mich eher, ich habe irgendwann vollkommen vergessen, dass es, oder was heißt vergessen, es ging mir nicht darum, dass wir einen Film, Kriegsfilm sehen, sondern es ist diese Reise halt viel mehr und dieses Verhandeln, wer bin ich in dieser Geschichte und was, wie weit kann ich gehen, wie weit darf ich überhaupt gehen und wie viele Bilder von schrecklichen Szenarien brauche ich noch, um diese Befehlskette oder meine eigene Handlungsfähigkeit zu hinterfragen. Und ich muss sagen, durch diesen Twist, und das kann man ja sagen, der Film hat einen Twist, so, ne, den wir jetzt natürlich nicht verraten, nur da wurde halt das genau in mir aktiviert. Also das im Prinzip, was du damals mit, also du ja nicht, aber dass das Buch Die Welle und dann eben auch dein Film in mir schon als Gedankenexperiment, als ich noch viel jünger war, ausgelöst hat, ist jetzt fast so eine Art Conclusio dadurch geworden, weil du dieses Thema jetzt auch nochmal so speziell behandelst. Und deswegen auch nochmal an die Leute da draußen, die das jetzt hören und sagen, Kriegsfilme, also für mich ist das halt wirklich in erster Linie genau das, dieses Verhandeln mit genau dieser, um diesem Umgang mit Schuld und unseren eigenen Dilemma und diesem Wahnsinn, den wir uns damals ausgesetzt haben. Und was wäre, wenn das heute wieder passiert? Genauso wie du das gerade gesagt hast. Und deswegen finde ich das auch einen sehr zeitlosen Film.
Ach stimmt, vielen Dank. Wenn das so funktioniert, wäre das ja super. Also wenn das bei, ja. Das war auf jeden Fall auch die Vision, ja.
Uns beide hast du ja schon. Der Rest wird kommen, wenn der Film dann endlich, ich sage endlich, als wäre es schon Jahre her, ist natürlich Quatsch. Aber wenn man ihn gesehen hat, will man gerne mehr darüber reden und man möchte halt natürlich auch einen Deep Dive machen, auch mit Leuten. Weil ich glaube, das ist auch so einer der Filme, den kann man auch doof finden, ganz klar. Also wenn man mit dem Thema nichts anfangen kann oder wenn man eben mit einigen deiner Entscheidungen nichts anfangen kann, dann kann man auch einfach sagen, ja, das ist jetzt. Aber der wird einen auf jeden Fall nicht kalt lassen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert erstmal bei diesem Thema nicht oder sollte nicht funktionieren, idealerweise. Und ich glaube, dass wenn man sich richtig damit auseinandersetzt und eben das, was Sandro auch gerade gesagt hat, eben diese zentralen Elemente immer wieder nach die Frage nach Verantwortung, nach Taten und das in diesem Cast, Ich muss noch mal ganz kurz sagen, also wir haben David Schütter, wir haben Laurenz Rupp, wir haben Leonard Kunz, Sebastian Ozendowski hatte ich schon und Joran Leicher. Der sagte mir vorher gar nichts, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ist ein Schauspieler, der auf meiner Agenda bisher noch nicht aufgetaucht ist. Bei den anderen ist das anders. Die kennt man, die hat man auch schon gesehen. Wir haben natürlich auch einen großartigen André Hennecke in einer kurzen, aber sehr zentralen und alter Lachs, ist die bitterböse, diese Szene. Ich finde, ich mag fast nicht sagen, aber der hat das, also an der Stelle hat der André das für mich wirklich personifiziert. Also das ist so, also wenn du da wenn dir das da nicht kalt den Rücken runterläuft, dann muss ich auch sagen, dann ist irgendwas generelles kaputt. Wir würden gerne noch so ein bisschen reingehen, wenn du die Zeit noch hast. So ein, zwei Fragen brennen uns noch. Und wir haben hier wirklich, wir haben 400.
Ja, so ein paar Mini-Fragen. Also vor allem auch einfach zum Tiger selbst. So, ne? Look, wo habt ihr das getrennt?
Okay,
also, gut. Alles klar. Mo, willst du anfangen?
Für die da draußen, die es nicht wissen, de facto ist es so, dass es einen echten Tiger in Gänze nur noch einmal gibt. Bei den Engländern ist das so. Also im Tankmuseum in Bovington könnt ihr einen echten Tiger sehen, so wie er war, so wie er auch tatsächlich bei denen da immer noch auszustellen ist. Alle anderen Tiger, die man sehen kann, sind sogenannte Frankentiger, sind also wieder instand gesetzt aus mehreren Teilen, um eben einfach kulturhistorisch das zu bewahren. Im Deutschen Panzermuseum zum Beispiel steht da jetzt auch gerade wieder ein Tiger, den man da so betrachten kann. Der ist aber fahrunfähig, an dem Motor wird noch gebaut, nicht von uns, sondern von anderen Leuten. Das heißt, ihr konntet beim Dreh natürlich keinen echten Tiger nehmen. Der ein oder andere fragt sich, was habt ihr dann genommen? Ihr habt ein Chassis gebaut.
Genau, wir haben einen russischen Panzer, was natürlich auch wieder interessant ist, einen russischen Panzer genommen. Das war ein T-55, der sozusagen ein Tiger-Chassis obendrauf gesetzt bekommen hat. Mhm. Weil wir uns natürlich auch für den Tiger, den 131 in Bovington, interessiert haben. Aber unser Berater hat auch Fury beraten und die haben bei Fury, hatten die den, glaube ich, einen Tag im Einsatz und hatten dafür 18 Mechaniker und der fuhr nicht. Und ganz viel hat der David Ayer dann auch CGI-mäßig gemacht. Das ist einfach eine 80 Jahre alte Maschine. Das heißt, war für uns mit unserem kleinen Budget, wir hatten um die 10 Millionen Euro, also was wie Fury, das wird so kolportiert, war so zwischen 70, 75 Millionen oder so als Vergleich. Mhm. Da haben wir gesagt, da müssen wir natürlich irgendwas bauen. Und das war so unser Working Horse, nenne ich es mal, was wirklich jeden Tag fuhr. Und bis auf die Spurbreite der Ketten auch relativ genau rankommt. Also wer sich für Tiger interessiert, wird es natürlich sehen, aber ich sag mal, normale Zuschauer sehen das nicht. Ja. Und innen ist es ein exakter Nachbau von dem Tigerpanzer in Bovington.
Ja.
Vielleicht 8% größer, aber die ganze Enge aller Armaturen ist alles genauso, wie das in einem echten Tigerpanzer aussehen würde. Und das war natürlich toll, um diese Authentizität herzustellen. Und die haben auch das bedienen gelernt. Die Schauspieler haben sich da sehr, sehr viel mit beschäftigt. Und also unser Panzerberater, die ansonsten eben auch Ralf Harz natürlich, die sehr, sehr streng waren, die haben mir so oft mit dem Drehbuch da auf die Finger geklopft. Die haben dann auch gesagt, haben sie ordentlich gemacht. Das war natürlich das.
Ja, vor allem für mich als Laien war das so erstaunlich, weil einerseits habe ich gedacht, boah, das ist so beengend, dieser Film, der löst ein klaustrophobisches Gefühl in mir aus, das hast du wirklich sehr gut eingefangen. Auf der anderen Seite habe ich ständig gedacht, ja, wie viel Platz haben die eigentlich in diesem Ding? Also du hast es irgendwie gleichzeitig geschafft, dass ich mir gedacht habe, ja eigentlich, die können ja dort alle relativ gemütlich sitzen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, um Gottes Willen will ich da nicht wahnsinnig drin sein.
War wirklich wahnsinnig. Ey. Ja. Und ich bin auch selber mit Panzer gefahren. Ich bin ja, wie gesagt, Kriegsdienstverweigerer, Zivildienst habe ich gemacht. Ich war also nicht bei der Bundeswehr. Man fragt sich, warum macht er dann so viele Kriegsgeschichten? Aber vielleicht ist das irgendwie psychologisch, da ist irgendwas nicht ganz sauber. Nein. Wahrscheinlich genau deswegen, weil man sich eben damit auseinandersetzt. Nein, und ich bin selber Panzer gefahren, auch so ein Russenpanzer, ich glaube ein T-70 war das, und da war so ein Kabelbrand drin. Und der Karlo Jelavitsch, der Kameramann, der eben diese wahnsinnig tolle Arbeit gemacht hat, das ist wirklich ein großer Mann, ne? Der ist irgendwie fast 1,90. Der war unter mir, man ist da so gestaffelt untereinander. Plötzlich war echt Rauch in diesem Panzer und Funkenflug. Und der tschechische Testfahrer hat uns nicht gehört, weil der hatte so Kopfhörer auf. Ne? Wir haben wirklich gebrüllt, auch der Produzent, der Frankie Kutsche, stop the tank, weil wir nicht wussten, was fängt jetzt noch an zu brennen. Und da ist ja überall der Geruch von Diesel und so. Da dachte ich auch, mein lieber Scholli, also das war so ein Glimpse von, wie sich das wohl angefühlt hat. Also ich habe da wirklich großen Respekt. Auch super gefährlich, mit denen zu drehen natürlich. Ne? Also mit den Ketten, also das war schon... ja, eindrücklich.
Weil du es schon erwähnt hast, wie viel VFX-Arbeit ist denn bei so einem Budget noch möglich? Also so Set-Extensions und Explosionen, was auch immer. Also was habt ihr, also wie viel, um es mal anders zu sagen, ist da alles sehr, sehr echt aus?
Weil an der Brücke ist eigentlich außer zwei Pfeilern nichts echt. Der Rest ist alles aus dem Computer. Aber wo die Leute wieder sagen, ach, deutsche VFX gucke ich mir nicht an. Nein. Auch deutsche Firmen sind wirklich
machen. Deutsche VFX hat Game of Thrones gemacht, Leute. Seid mal ruhig,
bitte. Muss man wirklich mal wieder sagen. Dankeschön. Aber in dem Fall war es UPP, die auch Marvel machen und so. Die haben uns die Brückensequenz gemacht. Also das finde ich auch wirklich phänomenal gut geworden. So, also tolle Arbeit wurde hier. Ich bin jetzt gerade in Prag. Wurde gerade hier in Prag gemacht. Genau, hier kann man einiges machen und das muss man natürlich sehr genau planen, weil wir nicht das Geld haben wie die Amerikaner. Aber die Schüsse, die wir drin haben, glaube ich, sind sehr ordentlich.
Okay, ist da irgendein... Also kannst du eine Szene benennen, wo wirklich viel, also die Brücke hast du ja jetzt schon genannt. Also
Brücke, im Prinzip diese genau. Und dann ist eben auch noch viel, würde ich sagen, in den Gefechten drin, ne, weil natürlich nicht echt geschossen wird und so. Das ist alles, kommt alles aus dem Computer. Und tatsächlich ist es so, der Tiger hat eine spezielle, also das Laufwerk ist sehr, sehr speziell. Und das war natürlich bei dem russischen Panzer nicht der Fall. Das heißt, das Laufwerk ist nachträglich im Computer entstanden. Und ich finde, das sieht man überhaupt nicht.
Nee, krass. Nee, ich jetzt auch nicht. Nee.
Experten sagen, ach, von der Seite hätte ich es denken können, aber es ist so ein bisschen schmal und so. Also das war uns sehr wichtig, dass zumindest das wirklich sehr genau stimmt.
Ja. Okay, interessant. Und dann noch, wo habt ihr den gedreht? Weil
ist Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, weil bei dem Budget wird er jetzt auch nicht irgendwie monatelang durchdrehen können. Und sieht aber trotzdem, also ich finde, der Film hat so Stationen, dass es aussieht, als wärt ihr halt wirklich halt einmal durch die Tundra gefahren, ja. Aber ja, wahrscheinlich ist es genau umgekehrt, ne?
Ja, ganz genau umgekehrt. Es ist tatsächlich in einem Umkreis von 1 Quadratkilometer gedreht worden, alles.
Ach komm, echt?
Ja, in einem russischen Truppenübungsgelände, was unter Filmleuten bekannt ist. Da wurde auch im Westen nichts Neues gedreht und so. Das ist so ein
Gebiet. Ach so, und die haben dann verschiedene, die haben in diesem Einsatzgebiet natürlich verschiedene Szenarien, ne? Wahrscheinlich
Da ist wirklich das Birkenwald und da ist eben die Natur ist sich selber überlassen seit 30 Jahren. Und wenn man da eine Drohne steigen lässt, sieht man auch keinen Handymast, gar nichts. Da konnte man natürlich super drehen, das sieht sehr echt aus. Genau, ursprünglich wollte ich einen Film in der Ukraine drehen. Da habe ich schon mal einen Film gedreht und der spielt ja da in diesem Länder, also in diesem Dreieck zwischen Ukraine und Russland 1943. Also das nach der Riesenpanzerschlacht, auch für die Leute, die geschichtlich interessiert sind, das ist die größte Panzerschlacht, die es gab der Geschichte. Spielt bei uns so in Erzählung mit, weil da kamen die Tiger-Panzer auch zum Einsatz und daraufhin hat sich dann die Wehrmacht hat diesen Kampf verloren. Das war also der Beginn vom Ende. Neben Stalingrad haben die sich zurückgezogen über den Dnieper rüber. Der Anfang vom Ende, in Berlin hat es geendet. Der Rückzug, wie wir alle wissen, und Gott sei Dank. Und deshalb wollte ich den in der Ukraine drehen, weil natürlich nur dort, auch am Dnieper und so. Und dann haben wir angefangen zu drehen und da fuhren wirklich wieder Panzer durch die Ukraine.
Dann hat sich die Realität eingeholt, ja.
Was natürlich, und da dachten wir auch, um Gottes Willen, da haben wir tatsächlich auch, da hat Amazon auch nochmal gesagt, wir warten jetzt nochmal. Da haben die den Film nochmal ein halbes Jahr verschoben, sonst wären wir noch früher gedreht. Zu Recht, wir wollten das erstmal abwarten, mussten erstmal durchatmen und dann haben wir uns zusammengesetzt mit der Verena Schilling, das ist die Spielfilmchefin von Prime Video, ganz, ganz tolle Frau, die diesen Film eigentlich mit ermöglicht hat, mit Philipp Pratt, das ist der Chef von Amazon Prime Video. Und die haben dann gesagt, nee, wir glauben, dass es wichtig ist, mehr denn je, so einen Film zu erzählen. Was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Und dann sind wir auf Tschechien gekommen, auf Prag, wo ich eben schon viel gedreht hatte. Napola ist hier entstanden, die Welle des Bootes hier entstanden. Und jetzt sind hier gedreht worden. So.
Wahnsinn.
Zusammengebaut, der Panzer, da ist wieder, das ist dann wieder Magic of Filmmaking, ne? Zusammengebaut ist ein Team aus ukrainischen Leuten und aus einem Cheftechniker, der Russe ist. Wir haben diesen Tigerpanzer dann gebaut. Mhm. So, also das ist so sehr uns Konflikte auch vereinen, andere Sachen können uns wieder zusammenbringen. Und alle haben mit einem Ziel zusammengearbeitet. Ne?
So. Ja, Wahnsinn. Es gibt so zwei Sachen in deinem Film, die bleiben einem deutlich im Gedächtnis. Eine Frage, die uns natürlich umtreibt und kannst du einfach nur mit Ja oder Nein ganz kurz beantworten, weil wir auch gar nicht so tief rein wollen. Das Ende des Films, war das von Anfang an so gesetzt, wie wir es dann im Film sehen?
Relativ früh. Ich habe auch noch, es gibt aber auch ein alternatives Ende, was ich geschrieben hatte, weil es war natürlich immer wieder Bestandteil von Diskussionen und ich habe gesagt, ich kann auch ein etwas konventionelleres Ende schreiben. Das habe ich gemacht und hätte es auch gedreht, tatsächlich. Irgendwann so weit ist, okay, wir können auch das drehen. Und dann war tatsächlich auch Prime Video wieder, auch Verena Schilling, Philipp Ratti gesagt, nee, also warum wir diesen Film machen wollen, Dennis, nur wegen dir auch, ne, aber wir wollen diesen Film auch machen wegen dieses Endes. Weil wir glauben, dass die Themen, also aus deutscher Sicht, dass man das sogar braucht, sowas. Dass du damit deine Haltung ganz klar machst und das für uns so überraschend ist, dass wir glauben, dass das gut ist. Und das hat mir, man wird ja so betriebsblind, wenn man sich Jahre, in meinem Fall ja teilweise Jahrzehnte, ja, damit beschäftigt. Ne, wenn man sagt, mein Gott, den Film habe ich das erste Mal geschrieben, da war ich 28, gedreht habe ich in der Dreharbeiten wollte ich 50, nur mal so, weißt du, das ist irgendwie, ne, das sag ich auch, ja. Deshalb wird man natürlich immer noch betriebsblind und es war gut, dass dann da Leute hat, die sagt, nee, mach das mal. Das hat mich dann wieder bestärkt und deshalb ist das so, wie es ist. Genau. Ja.
Und es hat ja auch einen wahnsinnigen Wiederguckwert dadurch. Also bei einem Film bekommst du ja schon so ein Gefühl, okay, nehme ich jetzt erstmal so an. Und jetzt freue ich mich halt schon auf die Zweitsichtung, um einfach viele Entscheidungen, die du während des Films ja schon dann bewusst getroffen und eingewoben hast, die werden ja dann nochmal in einem ganz anderen Licht dastehen. Also das, und das ist ja auch selten bei so einer Art von Film, ne? Also von daher eine sehr gute und mutige Entscheidung, finde ich.
Das habe ich Dennis auch geschrieben, dass ich mich schon auf den Rewatch freue. Das heißt ja, so zwei Klicks sind schon mal da, wenn er dann kommt. Aber mir geht das ganz genauso. Also es wabert die ganze Zeit etwas mit. Der Film verlangt auch, finde ich, dass man eben zuguckt und zuhört und zusieht. Sieht wahnsinnig toll aus. Die Musik von Heiko, wie spreche ich ihn aus? Meile. Ja. Meile, ja, finde ich, setzt auch tolle Akzente. Es gibt ein paar Stücke, die sind wirklich, die unterstreichen da die Situation ganz massiv. Das ist ein wirklich guter Soundtrack. Eine andere Sache, Sandro, hast du hier noch
ganz kurz, Heiko Meile ist doch hier von Camouflage, oder?
Genau. Sehr gut.
Schließt sich auch ein Kreis.
Jawohl.
Ja. Großer Fan. Gründer von Camouflage und wurde dann, also macht auch noch immer mit Camouflage. Ich war neulich auch noch beim Konzert in Hamburg. Und wurde Filmmusiker.
Und das habe ich nicht gewusst. Also ich meine, großer Fan wäre jetzt übertrieben. Also ich mag halt die Band und die Musik und so, aber ich wusste nicht, dass der, ich gucke gerade auch, dass der schon so viel Soundtracks gemacht hat. Wahnsinn. Geil.
Und ja, geil. Genau, mit dem habe ich die Welle, also mit dem er hat die Welle gemacht, auch Wir sind die Nacht, das ist alles von Heiko. Genau, ja, ganz toller Filmmusiker und auch so ein toller Musiker. Also ich, wie gesagt, ich habe Camouflage jetzt gerade wieder auf Tour gesehen und also das ist da Rock die Bude, ne?
Ach. Ja, Wahnsinn.
Ich suche das Grufti-Bein schön, das gefällt mir. New Wave, es ist keine Grufti-Musik.
Nee,
Okay, ich habe tatsächlich nochmal, weil viele das ja gar nicht wissen, sicherlich unsere Hörer, weil wir jetzt sehr auf deine natürlich vordergründig deutschsprachige Produktionskarriere als Regisseur und Drehbuchautor konzentriert haben, aus den Gründen, wie eben auch der Tiger halt, ja vorgeben. Aber du hast ja auch mal einen Hollywood-Film gemacht. So, und da wäre ich jetzt natürlich wahrscheinlich, wenn wir diese Fragen nicht stellen, dann kriegen wir Kloppe in unserem Discord. Weil die Leute wollen schon natürlich wissen, wie ist denn das mit Jason Statham in einen Film zu drehen? Also ich, die Leute sind ich. deswegen, kurze Frage, einfach mal so ein All-Over. Also du musst da wirklich nicht ins Detail gehen, aber wie war die Erfahrung, wie bist du an The Mechanic Resurrection gekommen? Und ist es wirklich so, wie man es immer sagt, in Hollywood-Filme zu drehen, dass du eigentlich den ganzen Tag gegen irgendwelche Produzenten kämpfen musst? Und erklär doch mal kurz in einem Wrap-up, wie war die Erfahrung und wird man dich mal wieder in Hollywood sehen?
Die Erfahrung, und ich bin ganz ehrlich, war sehr gemischt. Ich habe strategische Fehler begonnen. Ich habe nach die Welle, war ich wirklich, würde ich sagen, vielleicht so für die goldenen 2 Monate wirklich heiß und wurde viel rumgereicht. Ich habe das bei einer anderen Gelegenheit schon erzählt. Ich habe absolut verrückte Entscheidung getroffen. Ich war einer der letzten im Regierennen für Planet der Affen, für diese Neuverfilmung mit Caesar. Und habe damals zu dem Zeitpunkt diesen Film abgesagt. Und ich habe später den Originalregisseur getroffen, der dann zu mir sagte, oh, you're Dennis Gansel? Oh, thanks by the way. Und ich dachte nur, dann.
War das mit Reeves?
Nee. Rupert White heißt er, glaube ich.
Ach so, der hat den Matt Reeves hat am zweiten gemacht. Ich wollte gerade sagen, okay, gut.
Und es ist wirklich absolut verrückt. Wie gesagt, ich hatte kein Direktangebot. Ich sage das immer dazu. Nicht, dass die Hörer sagen, ach, jetzt behauptet er, hätte irgendwie den besten Blockbuster der letzten 20 Jahre. Nee, aber dadurch und durch die hochrangigen Treffen, die ich hatte, weiß ich, das war sehr wirklich, wirklich nah dran. Ja. Weil die hatten die Welle gesehen und damals war die Diskussion, pass auf, wir erzählen eine Geschichte, weil du hast eine Geschichte erzählt von einer kleinen Society, die außer Kontrolle gerät, bei uns ist das mit diesen Affen auch so, ne? Also nah dran. Anyway, so, ich habe diesen Film, damals muss man sagen, es war weder Veta an Bord, noch Andy Serkis, noch irgendwer. Ich wusste nicht, wie mache ich das mit den Affen? Ich hatte und auch bei Fox hatte keiner eine Ahnung. Und sie haben irgendwie gesagt, ja, wir machen das für Computereffekte. Und Klein Dennis, damals nach der Welle, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich in meinem Leben irgendwie 15 Computereffekte gemacht, ich hatte gesagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll und bin ausgestiegen. Und ich hätte mir gewünscht, wenn ich Zeit reisen könnte, dass mich jemand schüttelt und sagt, pass auf, Digga, du hast 180 Millionen Dollar, es wird dir schon jemand erzählen. Und sie hatten dann irgendwie 30, 35 Millionen Dollar Budget, Veta, ne? Also das ist die große Firma von... die auch Herr der Ringe gemacht hat, von Peter Jackson und so, die haben die Effekte gemacht und Industrial Light and Magic. So, da bin ich raus und noch viele, viele andere irgendwie, wo ich nah dran war, dann irgendwie dann abgelehnt aus irrsten Gründen oder ich sollte mal nach Napola The Pacific machen und dachte, ich habe keinen Bock auf TV und habe dann irgendwie die Serie wirklich, ja, also so richtig, wo man sich also Haaren rauft. So, und hab dann stattdessen bin ich zurückgekommen, hab dann Wir sind die Nacht gemacht und hab dann irgendwie 100.000 Zuschauer eingefahren. Danach war so ein bisschen der Ofen aus, auch in Deutschland erstmal. So, also wirklich, so, pass auf, das erzähle ich deshalb, um zu wissen, wo man herkommt. Ne? Also wichtige Entscheidungen können ja alles irgendwie entscheiden im Leben. Und dann kam dieser Film und ich hatte auch mit der Firma viele andere Sachen und dann haben sie gesagt, komm, mach doch dieses Ding, weil das ist finanziert. So, und dann läuft das folgendermaßen, die Produzenten wollten mich haben und das Drehbuch fand ich auch echt cool. Ich dachte, man kann so eine Art Dirty James Bond machen. Und dann hieß es, okay, du musst jetzt Jason Statham treffen. Und dann habe ich irgendwie, dann hat er zwei Filme von mir zu sehen bekommen, Die Welle und Wir sind die Nacht. Und hat irgendwie Die Welle gesehen und dachte so, ja, ist okay, ganz gut. Hat Wir sind die Nacht gesehen und fand den absolut brillant. Sagte, wie die spielen, dann dieses Setting in den... Fand das mega originell, richtig geil, fand die Action-Sequenzen auch cool. Sagte, das ist ja super, will ich unbedingt treffen. Und ich so, braucht das eigentlich, nein. Dann bin ich hin, habe meinen Pitch gemacht, wie ich mir den Film vorstelle. Und dann haben sie mir am Flughafen, dann bin ich schon zurückgeflogen, gesagt, okay, du kannst diesen Film machen. Und die Erfahrung war deshalb sehr gemischt, weil in der damaligen Zeit war das so, dass dieses Budget, 30 Millionen Dollar, hat nicht ausgereicht für das Studio. Und das klingt natürlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wie ein Treppenwitz. Alles war. Es war nicht genug, um diesen Film zu finanzieren. Der Name von Jason war damals noch nicht groß genug. Ne? Wir reden jetzt von 2014 im Sommer, ja, der jeweilige Tageswert. Das heißt, wir brauchen noch einen weiblichen Star. Kein weiblicher Star in Hollywood wollte diese Rolle übernehmen, weil das ist die typische Damsel in Distress. Ja? Meiner Meinung nach muss das eine tolle Engländerin spielen, die kriegt coole Sprüche, die ein paar Action-Beats. Und ansonsten wird sie sozusagen aus der Patsche gerettet. Das ist jetzt nicht modernes Filmerzählen, noch nicht bis der feministische Blick drauf, aber im Rahmen dieses Genres, wir unterhalten uns über Jason Statham-Filme, das durfte nicht sein, es sollte ein Star sein. So was passiert, wir klopfen mal eben an, alle sagen, pass auf, sei uns nicht böse, ist uns zu wenig. Ja. Und Jessica Alba sagt, ich finde es ganz spannend. So, hat das nochmal durchgelesen und sagt, nee, ich will es doch nicht spielen. So, daraufhin fliegen mich die Produzenten ein. Ich fliege über den Pazifik. Wir hatten schon irgendwie ein Riesenteam in Bangkok. Alle waren am Dreh, am Vorbereiten schon. Und das Erste, was ich höre, als ich lande am Flughafen, ist die Agentur, die sagt, CAA, die größte Schauspielagentur, Jessica Alba has no intention to meet Dennis Gansel. Ich so, na, das ist ja super. So. Dann haben die Produzenten einen riesen Rabatz gemacht. Das war alles Teil der Taktik. Der ist über den Pazifik geflogen. Dieser arme Mann, den kannst du doch nicht da stehen lassen. Jessica Alba, die unter uns halt super cool ist, echt super nett, hat gesagt, okay, komm vorbei. Und aus diesem halben Stundentreffen, wo sie mich eigentlich nur loswerden wollte, weil sie hat ja schon Nein gesagt, was will der dieser Typ da, wurden 4 Stunden, wo ich ihr gesagt habe, pass auf, wenn du, hab, glaube ich, Ideen, wie we can make it work, dass es für dich auch eine coole Rolle ist, wo du was zu tun hast. Bin ich aus diesem Treffen raus, alle super happy, war dadurch war der Film finanziert. Das Ding war nur, dass Jason diese Fassung, die meiner Meinung nach nicht so groß anders war, nicht machen wollte. Und das hat sich bis zum Schluss nicht geändert. Das heißt, wir hatten am Schluss ein Drehbuch, auf das Jessica Alba zugesagt hatte, unterschrieben. Ein Drehbuch, auf das Jason Statham unterschrieben hatte. Und noch ein drittes Drehbuch, was von den Produzenten kam, die ihre eigene Agenda hatten, die gesagt haben, 15% der 10 werden wir nie drehen. So, und Klein Dennis. Und das kann man sich ungefähr vorstellen. Also ich habe 8 Kilo abgenommen bei dem Dreh, bin irgendwie das erste Mal so ein bisschen ergraut in meinem Leben. Ja, Falten, also es war absurd stressig, weil man jeden Tag gucken musste, was für Szenen dreht man denn überhaupt. Und dann erzähle ich mir eine lustige Geschichte. Tommy Lee Jones kam auch noch dazu und hatte auch noch, der ist wirklich super cool, ja, so ein bisschen grießcremig, aber irgendwie mochte er mich und wir kamen gut aus und hat mir so ein paar Geschichten erzählt, wie er zum Schauspieler wurde. Er hat ja irgendwie, gibt's ja diese Story, er war in Vietnam und sein bester Freund auch. Und da kam uns Leben in Vietnam. Alle waren im Da Nang Delta. Und daraufhin kam Tommy Lee Jones zurück, der war eigentlich Profisportler, hat gesagt, für diese Legacy von meinem Freund weiter und wurde Schauspieler. Das ist sozusagen sein Beginn. Also ist wirklich ein super Typ. So, und der hat dann irgendwie saß in seinem Wohnwagen und hat seine eigenen Drehbuchseiten gehabt, die geschrieben, die waren alle super. Und Jason war halt in einem anderen und hat natürlich gesagt, was soll ich jetzt fremde Seiten irgendwie verfilmen? Kann mal jemand mit mir reden? Vor allem die Produzenten, die da nicht einen guten Job gemacht haben. Das heißt, Dennis ist dann immer hin und her gerannt an diesen Tagen, ja, und hat versucht, die Papers für diesen Tag zusammenzumachen. Und mein lieber Produzent, über Tode soll man nicht schlecht reden, aber da muss ich schon sagen, das Einzige, was ihm einfiel, immer zu sagen, auf die Uhr zu gucken, sagen, wann können wir denn anfangen zu drehen? Also da war ich echt viel alleine und es war monsterstressig. Und viele Entscheidungen sind auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich bin sehr stolz auf diese Idee da mit dem Swimmingpool. Die hatten der Drehbuchautor und ich zusammen. Die hatte ich eine der besten Szenen im Film. Aber ich wollte ganz andere Sachen machen. Ich hatte die Idee der Show dann auch. Es gibt so ein Market in Bangkok, da fährt der Zug immer durch. Und dann klappen sich Marktstände auf. Das hat man damals noch nicht so gesehen. Da wollte ich eine Actionsequenz machen. Dann hieß es irgendwie, auch von Jason, leider war auch schlecht beraten, ich bin auch schon über den Markt gelaufen bei Transporter 3. Das ist eine Szene, die ist eine Minute lang. Da wurde diese Idee geskippt. Das heißt, so dieser Shootout auf dem Schiff mit diesen 100 Bodycounts, das ist Banane und auch ein bisschen scheiße. Lass uns doch das auf dem Market machen. Das ist eine viel bessere Idee. Ja, gestoryboardet, ne? Ich hatte da nichts zu sagen.
Also, die Frage nach dem Final Cut erübrigt sich dann also auch. Das heißt,
ja, genau. Also das ist so, ne? Und das ist die Realität. Und das war echt bitter, weil das ist dann wirklich auch die ganzen VFXen und so. Da habe ich bei Jim Knopf da wirklich wie ein Höllenhund drauf geachtet, dass es irgendwie gut aussieht. Weil bei Mechanic war es so, die ganze VFX-Abteilung, die haben in Bulgarien gearbeitet, so nichts gegen Bulgarien, aber ne, zur damaligen Zeit, die haben dann meine Anmerkung bekommen, also der Regisseur macht Notes, was zu verbessern ist, und die sind, und ich weiß es wirklich, ja, im Schredder gelandet. Das hat einer von den Produzenten in den Schredder gepackt. So. Dann sind die Leute aus Frust, nicht nur über Mechanic, über andere Filme auch, die sind am Freitag zur Arbeit gegangen und Montag ist von denen 20 Leute nicht mehr ins Büro gekommen. Die sind umgezogen übers Wochenende und alle nach London gegangen. Montag war der Editor, der dritte, ja, kam ins Büro rein mit den VFXen und es war kein Mensch mehr da. Also solche Storys, es ist ab, da können wir jetzt 3 Stunden drüber reden, aber nur mal so, um mal so einen Blick zu geben, ne? Und Dennis Ganze sitzt da irgendwie in Berlin Friedrichshain, ja, rauft sich die Haare und versucht seine VFXen zu retten. Und hinterher muss man dann den Journalisten reden und Antwort schieben. Die VFXen sehen da nicht so gut aus. Ja, was soll ich denn sagen? Im Grunde müsste ich denen sagen, pass auf, Digga, ich hatte da nichts zu sagen, so sieht's aus. Macht man natürlich nicht, wenn man den Film promoten. Mhm. So, also man streicht ja oft auch Sachen ein, für die man jetzt nicht unbedingt so viel kann und nimmt trotzdem das Lob, deshalb muss man auch das aushalten. Aber dann sagt man natürlich, ja, wir haben unser Bestes gegeben, versucht zu überspielen. Aber das war echt eine wirklich, wirklich schwierige Erfahrung. Und für mich war auch erstmal, würde ich sagen, das Ende. Das Einzige, was mich gerettet hat, ist, dass der Film bei 30 Millionen Dollar 140 Millionen eingespielt hat und natürlich nochmal 100 Millionen DVD und TV-Markt. Also es war ein riesen Gewinn. Jetzt nicht für mich, bin daran nicht beteiligt. Ich kriege meine Grundgage und gut ist, ja. Mhm. Aber diesen Gewinn für die Produktionsfirma und hat mich für alle gefreut. Aber die Version, die ich machen wollte, wäre, glaube ich, der viel bessere Film gewesen. Also mit Sicherheit. Wer es wissen will, vielleicht darf ich einfach mal Storyboards teilen und so wieder. Aber eine Szene hat es zumindest geschafft, das ist diese Pool-Szene. Naja.
Also jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen. Das war erst so ein lustiger Flachs von mir. Wie ist es denn in Hollywood? Und jetzt bringst du... Naja, gut. Aber auf jeden Fall...
Vielleicht für alle jetzt, die zuhören, ja. Mal, wie gesagt, es gibt viele andere Erfahrungen. Die Leute, die tolle Erfahrungen gemacht haben. Edward Berger hat jetzt bestimmt nicht diese Erfahrung gemacht. Also der Oscar-prämierte Regisseur und viele andere auch nicht. Aber Kollegen Christian Albert und so und vielleicht auch der Bo, der Schöpfer von Dark und so, der hat auch einen Film gemacht. Vielleicht alles nicht so katastrophal wie bei mir, aber die Storys, die man da so hört von Kollegen, sind auch so ein bisschen... Also lohnt sich mal eine Sondersendung zu machen. Aber das wollte ich nur mal erzählen. Man kann da sehr gute Erfahrungen machen. Aber in dem Fall bei mir war es echt so, das war echt schwierig.
Ja, vielen Dank für die Einblicke auf jeden Fall. Ja.
Also eine Sondersendung mit deinem Kontaktbuch, kein Problem. Also wir beide können da einfach, wir sitzen da und wir machen dieses, gibt's auch auf YouTube, dieses Roundtable, wo die ganzen Filmemacher, Filmemacherinnen sitzen. Da kommen wir einfach.
Aber nur einer spricht, finde ich gut.
Ja, und da kommen wir dann zu und wir sind da ganz, ganz kleine Mäuschen. Das heißt, es war nicht schön, aber es muss ja nicht das Letzte gewesen sein. Was macht denn das Gansel denn jetzt demnächst? Was ist das Nächste? Du hast ja, wenn ich das noch kurz sagen darf, du hast das gerade selber in so einem Nebensatz erwähnt. Du hast auch Jim Knopf gemacht. Das heißt, wir haben hier den Filmemacher von einem, für mich angefangen mit einem RAF-Film, dann Zweiter Weltkrieg, dann Was machen wir, wenn wir Macht bekommen in die Welle, dann gab es einen Vampirfilm, dann gab es einen Kurzfilm, jetzt den Tiger und zwischendurch hast du einfach mal Jim Knopf-Filme gedreht, zwei Stück.
Der Robert Rodriguez aus Deutschland, kann man sagen, ja? Von Spy Kids bis Desperado, alles dabei.
Das Boot lassen wir jetzt mal weg mit der Serie, aber so diese Bandbreite ist ja schon immens, ne?
Aber das ist irgendwie so nach Interesse, ne? Es wäre auch schlimm, wenn man immer dasselbe macht. Ich finde ja Regisseure toll, wie Lieblingsregisseure sind ja von mir, klar, Steven Spielberg, also das finde ich auch sehr, sehr breit, ne? Von Kinderfilmen bis zu Saving Private Ryan ist da alles dabei, ne? So von schnulzig bis zu Hardcore, Sci-Fi oder Sidney Pollack liebe ich. Sidney Pollack hat den besten Liebesfilm aller Zeiten gedreht mit Out of Africa, den besten Polizist aller Zeiten, Drei Tage des Condor, eine der besten Komödien, Tutsi. Der ist gar nicht so bekannt, aber für mich eine der besten Regisseure, die je gearbeitet haben. Und das sind so für mich Vorbilder. Ich fände es jetzt irgendwie, als bewundere aber auch natürlich Guy Ritchie, der noch in jedem Film, sag ich mal, wo du die Handschrift erkennst, manchmal passt es auch nicht ganz so gut. Manchmal hat man das Gefühl, so diese Kämpfe sind jetzt im Genre, also, aber das muss er machen, damit man erkennt, das ist jetzt irgendwie Guy Ritchie und das macht ihn auch aus. Das bewundere ich auch sehr, dass man ihn halt wieder erkennt. Das könnte ich jetzt nicht so, dazu bin ich zu, glaube ich, ja. Ich habe noch ganz, ganz viele Genres, die ich total Bock hätte, also deshalb, ja. Und was kommt als Nächstes? Also ich würde natürlich wahnsinnig gerne noch einmal in den USA einen Film machen, aber da muss ich eben sehr genau aufpassen und auch mal schauen, Herr Gansel, ob was man ja oder nein sagt. Aber die Wahrheit ist, du musst wieder so einen Film wie Die Welle machen, damit du auch wieder solche Angebote oder solche Gespräche bekommst. Und für mich ist ganz klar, vielleicht könnte es der Tiger sein, aber you don't know. Also die Screenings, die wir hatten, die auch zu diesem Kinostart führten, die waren in Los Angeles. Die waren auch tatsächlich ziemlich gut. Deshalb könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist es wieder so ein Film, wo die Leute sagen, okay, den Gansel laden wir jetzt mal wieder ein. Der ist irgendwie spannend. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Es wandelt sich auch mal alles, ne? So. Aber dann hätte ich da auch schon total Lust drauf. Aber ansonsten, habe ich irgendwie, man in Deutschland momentan so toll arbeiten, auch gerade mit den Streamern. Ich drehe jetzt auch gerade wieder in 4 Wochen beginnen die Dreharbeiten für ein anderes Projekt bei Amazon Prime. Auch wieder ein Genrefilm, wo ich sage, besser geht's gar nicht. Also, ich bin top und ich habe noch ein paar eigene Ideen, die ich gerne unterbringen würde. 2 Ideen, wo ich sage, okay, die finde ich jetzt echt richtig gut. Würde ich noch wahnsinnig gerne machen, noch kauft sie mir keiner ab, aber ich bin...
Für deinen potenziell folgenden Hollywood-Film, der vielleicht in ferner Zukunft oder in naher Zukunft, wer weiß, wie der Tiger einschlägt, auf uns zugerollt kommt, was wäre denn so ein Traumcast? Also was sind denn Schauspieler? Du hast am Anfang mal erwähnt, dass du ja eigentlich auch über Schauspielzugang gefunden hast zu der ganzen Materie. Was sind denn Schauspieler, die du gerade total bewundernswert findest? Oder die du gerne in deinen, also jetzt mal wirklich gesponnen, in deinen Film hättest?
Ja, ich gucke gerade mal nach. Ich habe auch Ich habe tatsächlich mal einen Film abgesagt. Das war tatsächlich damals ein Direktangebot. Auch mal das kann ich nicht nur schlagen. Never Let Me Go hätte ich mal machen sollen. Mhm. Weil Alex Garland hatte damals die Welle gesehen und fand den, die Welle. Fand den super. Und Never Let Me Go hat dann den Cast. Carey Mulligan, ich muss nochmal nachlesen. Kneif, schlag selber. Carey Mulligan, Andrew Garfield.
Sadie Hawkins, alles, ne? Was wir geben mussten für die Leute da draußen. Genau.
Auch da wieder, also er hatte, in Napola kannte er auch, weil er gesagt hat, es geht um eine Clique an Jugendlichen in einer Dings, deshalb war ich da auf dem Zettel. Und wisst ihr, warum ich das abgesagt habe? Weil es nämlich einen anderen Film schon gab mit der ähnlichen Thematik von Michael Bay. Die Insel oder so heißt es. Relativ
die Insel, ja.
Und ich dachte, es gibt's doch irgendwie schon. Und ich fand es auch vielleicht einen Hauch zu arthausig. Aber wie gesagt, ne, da merkt man so, man verschätzt sich eben auch. Das wäre, ne, und wenn man jetzt, das wäre zum Beispiel so ein Traumcast, mit dem man gerne arbeiten würde. Und Ruffalo, oder wer ist der Ruffalo, wie der ausgesprochen wird, den finde ich halt wahnsinnig.
Mark Ruffalo.
Ja. Oh, Ruffalo, dankeschön, genau. Schauspieler toll finden und nicht mal aussprechen können. Ne. Good Lord, nicht toll. Also da gibt es schon ganz, ganz viele. Also tatsächlich viele, auch mit europäischem Ursprung. Die arbeiten Benedict Cumberbatch, nicht großartig. Ja, da würde mir schon eine einfallen. Ich wollte unbedingt machen Imitation Game. Da habe ich wirklich durchgelegt. Aber da habe ich schon gemerkt, vielleicht ein paar Jahre früher hätte ich ein Gespräch gehabt, eben vielleicht wegen Apola noch oder sowas, so ein Film oder Welle. Da war mein Sternschmieder so kalt, da konnte ich mich noch nicht mal persönlich bewerben. Das haben die gleich. Ne? Aber bei Imitation Game habe ich das Drehbuch gelesen, das war mir klar, dass das eine der besten Sachen ist, die in Hollywood rumflattern. Das ist das große Ding, du musst an dieses Material kommen. Ne? Also ich habe gute zeitig gelesen Wolf of Wall Street, weil da ein ehemaliger Agent zu den Filmfinanzierern rüberkam und dann, das Drehbuch hast du gelesen, es war schon klar, Scorsese, DiCaprio. Das war so die Phase, da wollte, hat Scorsese gemacht, ich mach's nur für 100 Millionen Dollar und alle haben ihm gesagt, auf gar keinen Fall, selbst wenn du DiCaprio ist viel zu teuer. Für einen Film über die Finanzwelt, was kostet denn da bitte 100 Millionen Dollar? Du bist doch verrückt, ja. Du musst das Drehbuch lesen und da musst du nicht besonders begabt für zu sein, um festzustellen, dass das ein Knaller wird. Also unter dem Hauptdarsteller noch viel mehr. Ne? Also das gehört natürlich auch dazu. Aber das Material ist schon so unfassbar gut. So. Und das wäre die Aufgabe, wieder so ein Material zu finden, was man dann auch machen darf. Dann, ja.
Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Das, also weil ich könnte jetzt nach der Tiger mir das durch, also auch mit den Bildern, mit der Erzählweise, das ist jetzt dein Drehbuch, gut, das wäre dann was anderes, ne, mir durchaus vorstellen, dass du da Fuß fassen kannst wieder oder dass da einfach auch noch was möglich ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Mo, aber ich bin mit den ganzen Anekdoten jetzt schon maximal glücklich und fast schon ein bisschen überfordert, wo ich die alle hinpacken soll. Also vielen, vielen Dank für diese großartigen Einblicke, auch in die Industrie und so. Ich bin gar nicht so richtig sicher, ob wir die alle aussenden dürfen, aber sonst hättest du es ja wahrscheinlich nicht gesagt.
Ja, alles gut. Alles gut. Cool. Also wie gesagt, das ist immer, manchmal denkt man so, soll man so ehrlich sein und erzählen, aber ihr habt ja ein filminteressiertes Publikum und da ist es auch mal ganz gut, weil die meistens hört man ja immer nur, es lief alles super und fantastisch und es war ein Geschenk, drehen zu dürfen. Und mit der mache ich auf jeden Fall wieder und legen die Leute auf und denken, also das ist ja nicht, dass es die größte Zicke aller Zeiten ist oder das größte Arsch. Ne? So, das behält man ja der Filmbranche aus guten Gründen immer für sich, ja. Weil die Branche sehr klein ist, aber hier in dem Fall ist es alles so lange her.
Vor allem für die Leute, die sich fragen, was macht eigentlich ein Regisseur, war das eigentlich eine sehr gute Summary.
Genau. Aber wie gesagt, es betrifft nur mich, ne? Andere Kollegen oder Kolleginnen natürlich auch haben ganz andere Erfahrungen, aber manchmal sind die Erfahrungen auch etwas.
Ja, wir danken dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Das ist sehr, sehr lieb. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dank geht auch nochmal raus, dass wir den Film vorab sehen durften. Ich habe der Kollegin da nochmal im Namen von uns gedankt. Das ist auch für uns immer noch was, worüber wir uns sehr, sehr freuen, weil uns das einfach die Möglichkeit gibt, dass wir im Vorfeld ein bisschen quatschen können. Man lernt sich ein bisschen kennen und dann kann man sich auch schon ein bisschen ausloten, ob das so eine Flechtveranstaltung wird oder ne, so. Wir sind ja jetzt kein großes Medium, aber wir haben schon treue Hörer und eben von meiner Seite, und so habe ich Sandro auch verstanden, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, der Tiger zu sehen. Wenn ihr es nicht im Kino schafft, dann im Dezember.
Schön zu Weihnachten.
Ja. Dann auf Prime. Und dann werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden, weil unsere anderen beiden Kollegen dann sicherlich nochmal nachgucken. Wenn du dich allen Sonntags mal ganz furchtbar langweilst und gehst durch dein Telefon und sagst, diese vier Nappel habe ich lange nicht mehr angerufen und du schaltest uns beide dazu, weißt du jetzt auch, das geht, wir können das, wir sind da ganz offen, wir hören gerne die Dinge raus, wir können auch Namen piepsen, ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Unser VFX ist heißt Steven und der
schläft schon.
Der schläft jetzt schon, ja, für den wäre das jetzt nichts gewesen. Aber nochmal, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, wir drücken dir alle Daumen. Wir hoffen, wir freuen uns erstmal über dieses Projekt. Wir freuen uns, im Dezember wird es nochmal richtig aktuell. Da wirst du auch nochmal so ein bisschen hochgehalten und richtig so. Das soll auch so sein. Und wenn du fürs nächste Projekt wieder Bock hast zu kommen oder ein bisschen mit uns zu quatschen oder wenn ich soweit bin und habe das Boot jetzt dann geguckt, sage ich dir Bescheid. Und dann machen wir vielleicht da einfach auch nochmal so einen kleinen Deep Dive. Achtung, Wortwitz hier. Deep Dive.
Ach, oh.
Entschuldigung.
Sehr, okay. Sehr gerne.
Hat er verwandelt.
Freude gemacht. Vielen Dank für die schöne Einladung bei euch.
Ja, vielen Dank, Dennis. Ciao.
Also, mach's gut.
So, liebe Leute, das war das knackig kurze, nein, sehr zum Glück ausführliche Interview mit Dennis, der uns eine halbe Stunde versprochen hat. Und dem wir hier 1,5 Stunden lang was an die Backe gequatscht hat. Und wir sind da auch sehr happy drüber, dass er so ausgepackt hat. Und ich danke dir auch nochmal, Mo, weil letztendlich unterm Strich hast du das ja auch durch deine Kontakte auch beruflicher Natur dann irgendwie auch in die Wege geleitet. Und ich bin da sehr begeistert davon, dass Dennis sich die Zeit genommen hat, obwohl er mitten in einer Produktion steckt, muss man ja wirklich nochmal hervorrufen, sich den Arm mit uns um die Ohren zu schlagen. Also ja. Auch nochmal danke an deine Richtung. Es hat sich auch filmisch für mich total gelohnt, diesen Film zu schauen. Und ich denke jetzt für euch alle, die ihr das da draußen gehört habt, also mehr anzuckern können wir euch nicht für einen deutschen Film. Das geht einfach nicht mehr.
Nee, das geht nicht. Und deswegen belassen wir es dabei. Ihr habt es gehört. Ihr wart lange bei uns heute. Eine überlange Spezialfolge. Und ich verbleibe mit dem üblichen Tschüss, Ciao und Goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Und besonders in diesem Fall. Also wehe, ich erwische jemanden.
Wehe, also wirklich. Steven, es reicht.